Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel, die sowas von vollgepackt sein wird, denn jetzt gerade eben nehmen wir auf, es ist Dienstag, von Montag auf Dienstagnacht haben einfach alle 30 Teams gespielt, also 15 Partien. Und deswegen wird es sehr, sehr spannend, intensiv. Wir haben ganz, ganz viele Themen mit dabei, von OKC, die Cavs, die Magic, die Bucks und Sixers leider auch. Da freuen wir uns beide schon richtig drauf. Aber ja, jetzt erstmal, ich bin wie immer nicht alleine. Björn, was geht? Hi.
Was geht? Ja, willkommen. Also die meisten Leute, die jetzt den Podcast hören, die wissen, dass für sie gerade gar keine NBA-Spiele liefen, weil die hören es wahrscheinlich am Mittwoch und das heißt, die kümmern sich gerade vor allem um die US-Präsidentschaftswahl und ja. Wer da jetzt am Ende Präsident geworden ist, haben wir auch gleich was in der Starting Five dazu, wo ich kurz mit dir drüber reden will. Aber ja, für uns gerade aus dem Recording quasi gesprochen, weil wir immer Dienstagmorgen recorden und die NBA wusste natürlich so, ey, bei der Präsidentschaftswahl, da machen wir keine Spiele, damit halt jeder zur Wahl gehen kann. Und deswegen waren 15 Spiele mit allen 30 Teams involviert. Und das heißt, es war natürlich eine Menge los. Ich weiß gar nicht, ich habe die Nacht durchgemacht, bin einmal kurz eingeschlafen, so für 1-2 Stunden, bin dann wieder aufgewacht, habe weitergeguckt. Wie war es bei dir? Hast du heute Nacht durchgezogen?
Ja, ich, Leute, mein Schlafrhythmus existiert nicht. Ich ist schon ein bisschen her gewesen, dass ich ja an der Westküste war und dachte mir, ja, dieses Mal wird schon irgendwie laufen. Freunde, ich habe gerade zu Björn gesagt, ich muss jetzt nach dem Recording hier meine Videos fertig machen, da muss ich ins Gym einkaufen. Ich muss mich beschäftigen, damit ich mal wach bleibe und nicht irgendwann so um, keine Ahnung, 16 Uhr, 17 Uhr, denkst du dir plötzlich so, oh, Sofa draußen dunkel, oh, schön.
Ja, und dann, stimmt.
Ja, genau, und dann ist ihr, dann pennst du ein. Also ich muss echt sagen, ich kämpfe. Und bisher bin ich komplett erfolgslos. Also ich habe keine Fortschritte. Auf der anderen Seite natürlich cool. Du kannst natürlich nachts die Spiele schauen. Aber ich mag es nicht, wenn ich dann tagsüber irgendwie du... Also zum einen geht es dir mental nicht so gut, wenn du andauernd so komisch schläfst. Und zum anderen, ich will tagsüber wach sein. Also ich bin eigentlich kein Nachtmensch. So jetzt außer in der NBA ist irgendwie Playoff-Zeit oder sowas dann schon. Aber ansonsten, ja, ich habe genauso wie du. Ich habe nicht alles gesehen, weil das war ja auch gar nicht möglich. Also selbst mit Splitscreen war das nicht möglich. Genau, deswegen. Ja, ich habe auch viel gesehen. Leider auch einiges, was ich gar nicht sehen wollte. Aus Perspektive als Sixers-Fan. Aus deiner Perspektive war vielleicht auch nicht so schön.
Ist auch nicht besser. Ja, da reden wir ja gleich noch gesondert drüber. Aber ja, es ist noch diese geile Zeit in der NBA, gerade am Anfang der Saison, wo du irgendwie so viele Themen hast, die dich einfach beschäftigen. Deswegen haben wir auch gesagt, lass heute nochmal so einen Pod machen, wo wir einfach ganz viele Sachen ansprechen, anstatt uns direkt jetzt auf ein, zwei Teams oder Spieler festzulegen, weil eben noch so viel passiert und weil alle 30 Teams irgendwie in Action sind und du guckst überall noch so ein bisschen hin. Wir wollen mal über die Rookie-Class auch ein bisschen reden. Wir wollen über unsere Teams reden. Wir wollen über die unbesiegten Teams reden, OKC und Cavaliers. Also wir haben einfach so viele Sachen, wo wir uns noch gar nicht dazu ausgetauscht haben. Aber ich muss kurz eine Sache sagen zu deinem Schlafrhythmus. Ich habe mir das, also ich hab mir das so gedacht, weil Westküste ist wirklich die Hölle. Diese 9 Stunden Zeitverschiebung, wenn man davon wiederkommt. Und ich weiß genau, was du meinst, weil das hat man selbst, wenn man von der Ostküste wiederkommt, dieser Nachmittagsstretch. Wo man eigentlich denkt so, ja, ich bleibe jetzt bis heute Abend wach. Und dann immer so zwischen 15 und 17 Uhr zieht's dir so hart die Augen zu, dass du dich nicht mehr wehren kannst und dann pennst du so 3-4 Stunden und dann ist abends und dann denkst du dir, ja okay, jetzt bin ich auch nicht müde und dann machst du doch wieder die halbe Nacht durch. Also das diese Umstellung, wenn du zurückkommst aus USA, ist echt immer krass. Da muss man richtig aufpassen.
Ich weiß aber auch nicht, was du machen, also wie kann man das besser gestalten? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, aus deiner Perspektive gar nicht, weil du warst 11 Tage an der Westküste. Du warst so eingewöhnt an diese Zeit. Ja. Ich glaube, du musst einfach dich da jetzt irgendwie zurückkämpfen.
Damit ich dann im Dezember gleich wieder rüberfliege, ist ja voll geil.
Ja, das stimmt. Du bist. Erzähl mal deine Pläne. Also du bist, ich weiß gar nicht, was man alles sagen darf und was nicht. Deswegen erzähl du mal deine Pläne. Wo gehst du jetzt hin in den nächsten Wochen?
Ja, also alle Pläne will ich eigentlich... Ja, wobei doch, ich kann es schon sagen. Also der Plan ist, nach Las Vegas zu gehen zum NBA Cup Finale.
Yeah, das ist schon mal sehr geil.
Genau, da bin ich ja wegen der NBA. Wäre natürlich mega geil, wenn du auch vor Ort bist. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht irgendwie, du hast glaube ich mal gemeint, du fragst mal, oder? Wegen Undrafted oder so.
Ja, genau, das ist eigentlich jetzt die Diskussion, die wir gestern hatten. Wir werden es jetzt einfach einmal anfragen. Ob es dann genehmigt wird, werden wir sehen, weil das hängt immer gar nicht so viel von uns ab. Das hängt viel damit ab, wer mit uns von der NBA darüber fliegt, weil wir da irgendwie immer jemanden mit dabei brauchen, der so die Show betreut vor Ort. Dafür müssen wir jemanden anfragen und der muss quasi auch Reisebudget frei bekommen von der NBA. Für uns persönlich ist es gar kein Ding. Weil für uns ist irgendwie immer das gedeckt, aber für die ist es schwierig und deswegen müssen wir mal gucken, ob das jetzt möglich sein wird oder nicht.
Ja, also ist bei mir auch, also es ist jemand mit dabei, also jetzt nicht so, dass der Max fliegt da jetzt mit dem einen aus der Community einfach so rüber und so, ja, macht mal, du hast ja schon jemanden dabei, der das Ganze irgendwie leiten, dirigieren, ich weiß auch nicht, ob der da akkreditiert ist. Ich bin generell gespannt, wer die Fantasy League gewinnt. Das ist übrigens unsere gemeinsame Fantasy League. Also das heißt jetzt nicht irgendwie die Max Sports League, sondern es ist NBA Undrafted Germany. Wenn ihr die irgendwie, ich weiß gar nicht, ist die irgendwo verlinkt? Nee, ich glaube immer bloß, wenn wir die irgendwo reinpacken, gell? Und den Code kann ich gerade eben auch nicht auswendig. Ja, packen wir euch mal wieder in die Insta oder bei NBA Undrafted wird es vielleicht auch hier und da mal erwähnt. Ansonsten sucht einfach nach NBA Undrafted Germany auf der offiziellen Fantasy League Seite. Genau. Las Vegas, ich bin super gespannt. Erstens, wann kommst du mal nach Las Vegas? Zweitens, und so ehrlich bin ich dann auch, wann kriegst du das auch mal so von der NBA mitgesponsert, die dann natürlich sagen, hey, wir organisieren das alles und so weiter und so fort, weil Las Vegas ist jetzt bestimmt auch nicht mega billig. Genau, und dann nach Las Vegas bleibe ich erstmal drüben. Wie lange? Das kann ich gerade eben noch gar nicht abschätzen, weil ich auch nicht weiß, ob ich eventuell einen Community-Trip mit Tommy hinbekommen. Wir wollten, Anfang Januar wollten wir nach New York, aber die Reise musste dann auch erstmal voll bekommen. Und Anfang Januar ist halt schon tricky, weil die meisten nehmen sich halt den Urlaub über Weihnachten und wir würden halt am 3. Januar rüberfliegen bis 13. Und das sind tolle Spiele. Da spielen die Knicks gegen die Thunder, da spielen die Knicks gegen die Magic, Dennis und so weiter und so fort. Aber wenn wir ihn halt nicht voll kriegen, dann machen wir das natürlich nicht. Genau. Machst du eigentlich einen Community-Trip? Steht das mittlerweile irgendwie fest?
Ja, wir haben zwei zur Auswahl, wo wir noch zu Hause gerade heavy verhandeln, welchen wir eigentlich machen wollen. Also wir haben auch einen, der ist eher so Ende Januar. Und dann haben wir einen, soll ich die Städte schon?
Nee,
ich
sag die Städte noch. Natürlich, komm,
sag. Nein, ich sag noch nicht. Aber es geht einmal um Ende Januar einen Trip. Und es geht einmal um einen Trip, ich glaube Ende März bis in den April rein. Und das sind zwei sehr geile Community-Trips, wo wir gerade eigentlich nur zu Hause noch verhandeln, welchen machen wir jetzt davon.
Ja,
genau. Aber ich teile das den Leuten noch mit.
Eine Stadt weiß ich, aber einfach nur, weil ich ein aufmerksamer Zuhörer bin. Und ja, genau, richtig. Also ich kann jetzt sagen, ich werde mal das erste Mal auf jeden Fall Weihnachten und Silvester.
Wir machen Detroit und Charlotte. Für alle, die es wissen wollen.
Genau, richtig. Also wir müssen auch einfach. Oder die hier Utah.
Utah, Denver, Minneapolis.
Genau,
richtig. Das sind die drei, die wir machen.
Ja. Nee, also ich bin jetzt das erste Mal über Weihnachten und Silvester bin ich mal drüben und dann schauen wir einfach mal. Paris Game ist ja auch, habe ich letztens auch mal wieder dran gedacht.
Ich glaube, ich gehe da. Also ich weiß noch nicht, ob irgendwas für uns geplant ist. Ich glaube, ich habe es im Moment nicht so wirklich auf dem Schirm. Es ist Spurs gegen Pacers.
Ja,
und die
genau.
spielen auch zweimal in der Woche, nicht nur einmal. Das ist eigentlich ganz cool.
Pause dazwischen, genau.
Genau, aber es ist halt so, dass wenn du dann da dort bist, ich meine, wir haben es letztes Jahr schon gesehen, da war schon extrem, oder nee, das erste Jahr war sehr viel Medien, das zweite Jahr ging's, aber sobald du halt so über die großen Stars redest, also wir hatten ja kurz Tony Parker im Interview damals und das war schon ein Riesen-Act, so wie viele Leute da drumherum waren und wer da alles ein Interview wollte und wir haben dann aber eins bekommen, das war cool. Aber wenn ich mir vorstelle, du versuchst in Paris an Wemby irgendwie ranzukommen, das stelle ich mir ziemlich unmöglich vor und dann fragst du dich schon, ja, okay, warum gehen wir denn dann hin? Also im Moment ist nichts geplant, ich habe noch nichts gehört. Und ich glaube tatsächlich, dieses Jahr könnte Paris auch mal ausfallen für mich. Aber sollte Undrafted jetzt doch fragen, dann gehen wir natürlich.
Ja, also ihr beide, um an Wemby ranzukommen, müsst ihr euch erstmal aufeinander stellen, du und sie besser.
Das wäre witzig, ja, so auf den Schultern.
Das Bild wäre goated, von der Seite fotografiert. Ich weiß nicht, Siebes hat dich auf den Schultern und du dann so, bist dann genau auf der Höhe von Wemby. Ja, ich weiß auch noch nicht. Paris Game. An sich, coole Spiele. Bei Wemby gegen oder herrlich. Die Spurs gegen die Pacers. Wir wollen mal die anderen nicht diskreditieren, aber es ist einfach ein geileres Matchup als die letzten Jahre. Mal nicht irgendwie die Bulls gegen die Pistons, wo sich jeder denkt, Alter, dann verkauft dir die NBA das irgendwie über History, dass das mal früher ein geiles Matchup war. Yeah, und du denkst dir, Kate Cunningham ist verletzt, da spielen irgendwelche Dullis.
Killian Hayes hat gespielt.
Oh Gott, ey. Naja, die Pistons. Jetzt sind sie Gott sei Dank fit. Und
haben gereicht, auch, um gestern die Lakers zu schlagen.
Genau, richtig, die Lakers. Ich sag ja, seit ich nicht mehr in L.A. bin, ist 1-3 ist der Rekord. Als ich drüben war dran.
Du hast sie gejinxt. Die Lakers-Fans sind sauer, habe ich gehört.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen der Plan.
Der Plan, okay.
Genau, weil ich mir denke, wenn ich dann sowieso schon drüben bin und dann will ich auch noch ein, zwei Sachen drüben organisieren und regeln, vor allen Dingen, wenn ich schon an der Westküste bin, ja, deswegen. Mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das alles weitergeht.
Ja. Ich bin gespannt. Ja, aber cool. Ja, Vegas finde ich mega geil, dass du machst, dass das möglich ist. Wie gesagt, ich guck mal, ob wir das auch irgendwie schaffen, aber ich weiß nicht, wie gut da die Chancen stehen. Aber das ist echt so eine Experience, weil du gehst nie nach Vegas, weil das ist einfach keine NBA-Team-Stadt. So, deswegen hat man da nie irgendwas zu suchen, wenn man einer von uns ist. Und dann, ist es halt einfach so eine ganz besondere Atmosphäre mit diesem NBA-Cup. Ich bin total gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon als Frage hatten mal, sonst werfe ich es jetzt einfach rein, so als quasi Startfrage für die Starting Five. Glaubst du, dass der Cup dieses Jahr genauso erfolgreich wird? Oder glaubst du, das war eine einmalige Sache und dieses Jahr ist es den Teams mehr oder weniger scheißegal?
Wir hatten die Frage tatsächlich in einem Patreon mal mit dabei.
Aber
im Patreon, aber nicht hier. Deswegen können wir es gerne hier nochmal besprechen. Ich glaube schon. Ich glaube, dass den Teams das schon Spaß macht, wenn man so außerhalb dieses 82-Spiele-Schedules, wenn man eine Tabelle hat und eine Gruppe, wo man drauf gucken kann und sagt, okay, das ist dann, ich würde mir auch nicht anders gehen. Also du hast dann halt schon, hey, wir spielen heute, das ist ein NBA-Cup-Spiel, wir sollten das gewinnen, weil ich glaube, dass es auch schon den Spielern Spaß macht, diese Do-or-Die-Games, dieses Final Four, was es in der NBA ja nie gab, was in anderen Ligen, auch in der Euroleague ja gang und gäbe ist. Deswegen, ich glaube schon. Also, dass das Einzige, wo wir beide, kann mich noch dran erinnern, Spaß gemacht haben, dass zum Beispiel so ein Team wie die Celtics, denen wahrscheinlich das sowas von scheißegal ist, ob die jetzt da den NBA Cup gewinnen oder nicht. Aber vielleicht wollen sie auch ein Zeichen setzen. Also gibt vielleicht auch einige Teams, die sagen, hey, das ist eine Möglichkeit, um zu sagen, wir sind auf jeden Fall da. Wo ich noch immer ein bisschen meine Zweifel habe, dass der Preis halt so toll ist. Also bisher ist ja nach wie vor, glaube ich, immer nur Geld, nur in Anführungsstrichen. Ja. Wenn man da halt irgendwie noch ich weiß es nicht, wenn es in der Draft-Lotterie irgendwie eine zweite Kugel wäre oder so. Ich weiß es nicht. Weißt du, zum Ziel, irgendwas, was mit dem Draft zu tun hat, ich glaube, das wäre auf Dauer irgendwie so, wo jeder sagt, hey, das wäre mega, mega nice. Oder man hätte dann vielleicht irgendwie einen 31. Pick in der ersten Runde im nächsten Jahr, der irgendwo zufällig hinfällt. Ja. Weiß ich, genau, deswegen Geld ist für die jungen Spieler nice. Juckt aber LeBron, Stephen Curry, Joel Embiid, Jason Tatum ungefähr, die 60 Millionen im Jahr verdienen, ungefähr im feuchten Furz. Also, genau.
Ja, das wäre spannend, weil ein 31. Pick, dann könnte LeBron einfach nacheinander immer seine Kinder draften mit diesem Spaßpick.
Genau, richtig.
Dann müssten sie gar nicht einen richtigen Pick verschwenden, sondern LeBron gewinnt einfach immer den Pick für seine Kinder. Ja.
Stell dir mal vor, der gewinnt jetzt 3 NBA-Cups in Folge, dann kommen die LeBron-Fans und sagen, ja und? 4 Ringe, 3 NBA-Cups, was wollt ihr von uns?
Ja, genau.
Oh Gott.
Ja. Ey, ich bin mal gespannt, wie sehr die Lakers den Cup dieses Jahr wieder ernst nehmen. Weil letztes Jahr haben sie, finde ich, voll den Ton angegeben, wie ernst man dieses ganze Tournament zu nehmen hat, weil sie es einfach so ernst genommen haben. Und jetzt bin ich total gespannt, ob sie es dieses Jahr wieder so angehen oder ob sie dieses Jahr weniger drauf abgehen. Das wird echt interessant sein zu sehen.
Ja.
Okay, dann lass uns mal in die Starting Five kommen und dann später in unsere Themen. Ich überlege gerade, womit ich jetzt anfange. Also das ist eine Frage, ich bin nicht mal sicher, ob wir die nicht auch schon mal hatten, aber ich habe sie heute Nacht beide spielen sehen und war mal wieder von beiden so überzeugt einfach oder so begeistert geflasht, dass ich dachte, ja komm, ich muss dich das fragen. Ja Morant, Jalen Green. Ja. Wer von den beiden ist deinem subjektiven Empfinden nach der athletischere Spieler? Und kann man überhaupt eine Differenz zwischen den beiden sehen? Wer von beiden ist athletischer?
Ah. sind halt beide unglaublich schnell, lange Schritte, der Bounce ist der Wahnsinn, aber Ja ist halt, das ist halt jetzt fies, weil Ja halt heute Nacht auch diese Spin-Layups hatte, wo du dir dachtest, wie geht das bitte? Der Typ ist gefühlt 10 Sekunden in der Luft und macht das dann noch in einem Spiel noch zweimal. Ja, ich würde schon sagen, also Jalen Green ist natürlich auch unglaublich athletisch, aber ich denke, Ja Morant ist dann noch ein Ticken athletischer, hat, glaube ich, noch ein bisschen krasseren Bounce, hat noch ein bisschen eine bessere Hangtime und ist vor allen Dingen dann natürlich auch der bessere Spieler, der konstantere Offensivspieler. Ja. Deswegen, weiß nicht, wie du die Frage für dich beantwortet hast, aber für mich war es Ja Morant.
Ja, ich kam auch wieder bei Ja Morant raus, aber ich muss sagen, Jalen Green ist wirklich sehr close. Also wenn ich den sehe, der hatte gestern auch ein Highlight, das war auch in der Top 10, könnt ihr euch mal angucken, da zieht er zum Korb und lässt dabei irgendwie so 3 Leute aussteigen, ist dann geswitcht auf Karl-Anthony Towns, lässt dann den nochmal mit einer Hesitation stehen, geht dann hoch und dankt das Ding. Und dann dachte ich mir, ey, selbst in der NBA gibt's vielleicht 3 Spieler, die den Spielzug so hätten machen können. Ja. Und da ist Ja Morant schon dabei und vielleicht jetzt irgendein Dritter, der mir gerade auf Anhieb nicht einfällt, aber das ist Doncic wahrscheinlich, nein, Spaß. Aber das ist einfach so explosiv, so schnell. Es ist einfach unvorstellbar. Und ja, die 360-Layups von Ja gestern Nacht waren auch einfach nur von einem anderen Planet. Vor allem hat er gleich 2 gemacht. Also der erste war schon krass. Und dann kommt dieser zweite, zumindest jetzt so, wie ich es in der Top 10 gesehen habe, der auf Platz 1 war. Wie du sagst, der ist 10 Minuten in der Luft. Also der dreht sich komplett clean um den Verteidiger, ist so lange in der Luft und legt dann diesen Ball perfekt rein. Das ist einfach, das athletische Level in der NBA ist so godlike, das gibt's gar nicht, Mann. Da sind, ich glaube, Risacher hat das neulich gesagt und das ist auch ein cooler Übergang. Zachary Risacher war ja Number One Pick und der hat gesagt, ey, ich war früher immer der krasseste Athlet überall, wo ich war oder ein überdurchschnittlicher Athlet und jetzt bin ich bestenfalls Durchschnitt. Ja. So ein Zitat ist irgendwie die letzten paar Tage rumgeflogen. Und wenn du dir den anguckst, dann denkst du dir, ja, der ist ein überragender Athlet, aber im Vergleich zu anderen NBA-Spielern ist er halt echt wahrscheinlich nur Durchschnitt. Und ja, das ist schon wirklich krass, Mann. Das ist wirklich krass.
Ja, ich habe noch eine Frage.
Okay.
Und zwar, Ja Morant hat bisher erst einen Dunk-Attempt gehabt in diesem Jahr. Ja. Woran glaubst du, liegt das? Glaubst du, er achtet doch mehr drauf, sich nicht zu verletzen, nicht auf die Schulter zu fallen oder irgendwie sowas? Weil er ist ja ungewöhnlich für ihn eigentlich.
Ja, nee, ich glaube, er ist washed, Karriere vorbei. Ich glaube, in 2-3 Jahren sehen wir ihn nicht mehr.
Podcast-Titel, Ja Morant washed. Ja. aber noch 2 360s gezogen.
Stimmt. Ja, ist voll die gute Frage. Ich habe auch die Statistik gelesen, dachte mir, okay, ist richtig interessant. Vor allem, weil du kennst ja seine Spielweise. Also du kannst ja gar nicht sagen, so ja, vielleicht waren die Dunks nicht da oder vielleicht waren die Defense zu stark. Das interessiert Ja ja gar nicht. Der springt ja von überall ab und über jeden drüber. Und es geht ja nur um Dunk-Attempts, also überhaupt nur um Dunk-Versuche, nicht um abgeschlossene Dunks. Das ist schon eine interessante Wandlung. Und das hast du bei vielen, vielen Spielern über deren Karriere mitbekommen. Ich meine, wir wissen, dass Zion viel weniger dunkt als früher und viel weniger hochsteigt als früher. Ich erinnere mich, ich glaube, James Harden war das, der mal irgendwann gesagt hat, ey, ich dunk eigentlich so gut wie gar nicht mehr, auch nicht im Fastbreak, weil ich will meine Knie nicht belasten. Ich weiß noch, dass es mal ein Riesending war von Vince Carter, als der gesagt hat, er will nicht mehr dunken. Da war das aber so ein bisschen auch fanmäßig und bei den Raptors war er da noch und er wollte ja da nicht mehr spielen und das wurde dann so ein bisschen gelesen, als der will einfach kein Entertainment-Paket mehr sein für die Fans, wo er eh nicht sein möchte und damit auch mehr einen Trade erzwingen. Das kann ich nicht mehr genau sagen damals. Aber es gibt schon immer wieder Berichte von Spielern, die einfach sagen, ey, wenn wir dunken, die Landung ist halt einfach deutlich belastender für unsere Knie, als wenn wir ein Layup machen.
Ja.
Und es kann schon sein, dass selbst ein Ja Morant mittlerweile auf sowas achtet, aber es wundert mich eigentlich, weil, also soweit, ja, ich kann es nicht, weißt du es auswendig? Hatte Ja schon große Verletzungen an den Beinen, an den Knien, irgendwas?
Nee, ich glaube bisher war es immer irgendwie Schulter und so, wenn ich mich nicht täusche bei ihm. Ja.
Genau. Nee, deswegen, also es überrascht mich auch, mal gucken, ob das so bleiben wird. Nee, zuletzt hatte er Knöchel. Sehe ich hier gerade. Ja. 2x Knöchel zuletzt und davor sogar Knie. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Verletzungen jeweils waren, aber er hatte auf jeden Fall da auch schon was.
Das ist übrigens immer noch krass, dass Blake Griffin über so viele Jahre immer 200 Dunks pro Saison gezogen hat und nicht irgendwie so Fastbreak-Dinger, so Giannis-like, sondern so, ey, ich zerstöre komplett dein Leben Das ist Blake Griffin. Hatte vielleicht aber auch einfach den perfekten Körper dafür, weil der natürlich viel robuster jetzt zum Beispiel ist als ein Ja oder ein Derrick Rose, der ja dann auch leider auch nicht mehr danken konnte durch seine Verletzung. Ja, ich glaube schon, dass das auch viel mit der Landung zu tun hat, da hast du recht.
Ja, und auch bei Blake gab es ja damals, wenn du dich erinnerst an die Bubble-Saison, so Covid-Zeiten, da war es ja damals so, dass dieses Ding viral ging, wo es irgendwie hieß, Blake Griffin hat seit 2 Jahren nicht mehr gedankt oder so.
Ja,
weißt genau. Weißt du das noch?
Er wurde doch dann getradet und hat gleich im ersten Spiel einen Dank gezogen für die Pistons, glaube ich, oder? War das nicht so?
Nee, für die Nets, oder? Er wurde von den Pistons getradet und da hat er immer nicht gedankt und ich glaube, war er dann nicht bei den Nets und hat da gedankt?
Das kann sein. Ja. Ey, die letzten Stationen Blake war dann auch bei so vielen Teams gefühlt. Naja, kann schon auch sein, ja.
Ja, ich meine, es war so. Okay, nächste Frage. Ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen, als ich über Risa Shea geredet habe. Die Draft-Klasse. Ich habe 2 Fragen dazu. Deswegen aber wir fangen erstmal so an. Bist du enttäuscht von der Draft-Klasse? Ganz einfach, Frage gerade heraus. Bist du enttäuscht von der Draft-Klasse dieses Jahr? Kein Spieler, bis auf einer, averaged über 10 Punkte.
Ja. Ich bin nicht enttäuscht, weil die Erwartungshaltung war halt schon sehr, sehr gering. Aber ich bin schon überrascht, dass es nicht doch einen irgendwie gibt, der dann vielleicht doch ausbricht aus dieser ganzen Rookie-Class. Es gibt 2, 3, denen ich auf jeden Fall ganz gerne zuschaue. Also ich finde Dalton Connect finde ich sehr, sehr spannend bei den Lakers. Dann Ryan Dunn ist, glaube ich, gerade jemand, der bei Phoenix sehr, sehr spannend ist, wo alle so ein bisschen Auge drauf haben. Tristan hatte jetzt ein gutes Spiel mit dabei, bekommt jetzt auch gerade mehr Minuten, aber leider, weil Paolo halt verletzt ist, das ist jetzt auch nicht irgendwie so mega geil. Und was wir beide halt auch gesagt haben, und da ist halt man gerade auch voll bestätigt, Zach Edey ist jetzt gerade eben so, der hat jetzt 71,4% aus dem Feld und 15 Punkte im Schnitt, 10 Rebounds. Das ist, glaube ich, wirklich fast genau das, was wir gesagt haben. So 15 Punkte, irgendwie 19 Rebounds. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bei Zach Edey zuschaue und denke mir, oh Alter, das ist ja krass. Deswegen, ich bin nicht enttäuscht, aber es ist ein bisschen schade, dass nicht doch einer irgendwie überrascht. Also selbst ein Ryan Dunn, auch wenn ich weiß, dass die Leute da gerade eben ein bisschen Hype auf den schieben, weil der halt vielleicht auch ein bisschen überperformt oder besser performt, als es viele gedacht haben, ist keiner dabei, der mich irgendwie so richtig catcht und ich sage, geil. Risa Shea ist auch, du musst mir überlegen, das war der Number One Pick. Das ist, okay, ich bin vielleicht doch ein bisschen enttäuscht. Wie geht's dir?
Ja, Erwartungsmanagement ist das Stichwort. Das Problem ist nur, dass ich glaube, wir alle NBA-Fans uns halt doch irgendwie dann immer von Sachen mitreißen lassen oder einfach gehypt sind aufgrund der Historie. Und ich habe auch ein Video gemacht gestern, wo ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe und habe dann auch historisch so verglichen. Alleine die ersten paar Spiele, jetzt haben alle ungefähr so 7, 8 Spiele irgendwie gemacht. Und dann habe ich mir das mal angeguckt mit den anderen Rookies in deren ersten 7 Spielen. Ey, wenn du das vergleichst mit den 3 Draft-Klassen davor, die waren meilenweit vor denen. Also in Sachen Punkte und vor allem auch in Sachen Einfluss einfach auf das Spiel. Das ist ja auch extrem bezeichnend, dass so gut wie keiner dieser Rookies überhaupt viele Minuten spielt. Das relativiert sich jetzt alles erst so über die letzten 2 Games vielleicht nochmal, dass da mehr dazukommt. Aber du hast keinen Rookie bisher, der über 30 Minuten überhaupt spielt. Wenn du in den Klassen zuvor guckst, in den ersten 7, 8 Spielen hast du da immer gleich 3, 4 Leute. 3, 4 Leute auch, die um die 20 droppen und die direkt eine wichtige Option sind bei ihren Teams. Das hast du ganz wenig. Die einzigen, die das im Moment haben hier bei den Rookies sind Carlton Carrington und Keyshawn George, die beide für Washington starten dürfen halt, weil Washington kompletten Fick gibt einfach auf die Saison und sagt, uns ist alles egal, gibt mir einfach Cooper Flagg. Die lassen 3 Rookies starten plus Jordan Poole. Das sind 4/5 deren Starting Five. Da weißt du, was für ein Leistungslevel da herrscht. Nee, aber das ist halt, daher kommen jetzt ein bisschen mehr Minuten bei den beiden. Und was mich aber wirklich enttäuscht, wo ich echt mit mehr gerechnet hatte, ist einmal Rob Dillingham, den ich ja sogar als Rookie of the Year Kandidat hatte. Der darf halt gar nicht spielen, und was Reed wirklich Shepard. Krass ist. Genau, und Reed Shepard. Ja. Und ich habe heute Nacht zumindest Rockets Highlights mir angeguckt und da hat Reed Shepard ein bisschen gespielt und ich weiß nicht, ob du dir den schon mal angeguckt hast auf dem NBA-Parkett. Was mir halt als allererstes aufgefallen ist, der Typ ist einfach wahnsinnig klein. Ja. Also klein und schmächtig. Der hat der sieht wirklich aus wie ein kleiner Junge auf dem NBA-Parkett. Der stand neben Deuce McBride, der ja auch nicht besonders groß ist, von den New York Knicks. Und der sah selbst gegen den aus wie ein kleiner Junge. Mhm. Das ist, der hat, also ist jetzt ein sehr heißer Take, aber der hat, glaube ich, überhaupt nicht die Maße, um in der NBA überhaupt irgendwas zu sein, weil der viel zu klein ist. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der eine NBA-Karriere haben wird.
Ich habe da mit einigen wirklich vor der NBA-Saison diskutiert, weil einige meinten, ja, der wird schon seine 20 Minuten, 25 Minuten bekommen. Und ich so, wo denn? Hast du dir mal das Team der Rockets angesehen? Und der hat es heute Nacht auch nur so viel gespielt, weil Cam Whitmore nicht gespielt hat. Und ansonsten die letzten Spiele hat Reed Shepard immer irgendwie 5 Minuten bekommen. Also Ime Udoka ist, glaube ich, gar kein Fan von ihm. Und Fred VanVleet hatte jetzt sogar 1-2 schlechte Spiele mit dabei, wo du echt hättest sagen können, ey, gib dem Jungen mal ein paar mehr Minuten. Ja. Ne? Er ist wirklich unglaublich klein. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er ein schlechter Verteidiger ist, weil er hat eigentlich ganz gute Hände. Er kann ganz gut antizipieren. Aber wie heißt es immer so schön? You can't teach height. So, er ist halt einfach klein und du wirst dann halt auch einfach zu leicht überspielt, du wirst zu leicht einfach aus dem Pick-and-Roll rausgenommen, es wird spannend. Also er muss eigentlich schon offensiv auf so einem Level performen, du musst mal überlegen, selbst bei Trae Young sagen wir immer, Trae Young ist offensiv ja wirklich mega gut, aber defensiv, du wirst mit ihm als erste Option wahrscheinlich nie eine Championship gewinnen und Trae Young ist 80.000 Level gerade über Reed Shepard, also wirklich so, wird glaube ich eine schwere NBA-Karriere für ihn. Er müsste in einem Team sein, in dem er einen Point Guard an seiner Seite hat, der ein guter Verteidiger ist, der ihn so ein bisschen verstecken kann und er so ein bisschen als Sidekick, wenn er seine Würfe trifft, ein bisschen als sekundärer Ballhandler. Das ist aber gerade eben bei den Rockets einfach nicht der Fall. Und deswegen, da wird man sich, glaube ich, auf Whitmore konzentrieren, der ganz gut aussieht, gefällt mir bisher ganz gut. Konzentrierst dich natürlich weiterhin auf Jalen Green, auf Thompson und so. Also, ja, Reed Shepard ist echt eine kleine Enttäuschung bisher, aber kriegt halt auch keine Minuten.
Ja, und nur dazu einmal, ich habe gerade gegoogelt Reed Shepard Größe und da kommt 1,91 Meter und jetzt werden wir dann wieder Nachrichten bekommen, genau, wo Leute sagen, hä, aber mit 1,91 Meter kannst du doch spielen und Steph Curry ist 1,91. Bitte guckt euch die Highlights an oder die Spiele, wo er auf dem Feld steht, der ist keine 1,91, nie im Leben. Ja. Und der wirkt so viel kleiner. Aber wir wünschen jedem Spieler immer nur das Beste, aber das ist wirklich mal seit langer, langer Zeit ein Spieler, der in die NBA kommt und ich sehe den auf dem NBA-Parkett und mir fällt sofort auf, holy shit, der ist jetzt im Moment absolut noch nicht gemacht für dieses Spiel. Also ich bin echt gespannt, ob der überhaupt eine halbwegs erfolgreiche Saison haben wird. Manchmal verpickt man sich auch so ein bisschen im Draft. Ich bin auch echt gespannt, was mit Scoot Henderson passiert bei den Blazers. Also das ist nach wie vor weit davon entfernt, dass du sagen könntest, ey, der ist ein vernünftiger Spieler. Das ist echt krass, wie schwer das ist. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist bisher dein Lieblingsrookie?
Ja, gut,
nachdem wir jetzt die Klasse voll getrasht haben, wer ist bisher dein Lieblingsrookie in diesem Draft?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen meine deutsche Brille abnehmen, weil natürlich, wenn Tristan gut spielt, bin ich natürlich schon immer gleich biased und denke mir, geil, Junge, komm. Und bei dem anderen bin ich eigentlich auch biased, weil ich ihn natürlich jetzt live gesehen habe, 3-mal. Das ist halt Dalton Connect,
ja.
Aber es ist schon der irgendwie am meisten Spaß macht und der auch irgendwie mit einem NBA-Selbstvertrauen auf dem Feld steht, der irgendwie keine Angst hat, mal über Kevin Durant einen Dreier zu drücken, zu werfen. Deswegen würde ich tatsächlich ihn nehmen. Ich habe gerade Angst, dass ich irgendjemanden vergesse, aber ja, nee, ich würde schon sagen, Dalton ist aktuell Entschuldigung, Bronny. Natürlich. Also habe ich ja ganz vergessen, Bronny James, oh Gott.
Ich wollte schon sagen, wenn du sagst, du hast ihn 3-mal live gesehen bei den Lakers, dann musst du ja über Bronny reden eigentlich.
Ja, genau. Wer ist es bei dir? Hab ich jemanden vergessen? Trink ruhig. Alles gut.
Leute, ich habe gerade schon 2,5 Stunden aufgenommen und komme jetzt hier gerade live in den Podcast, deswegen meine Stimme.
Er hat einfach 2,5 Stunden KBJ-Show hat er einfach gemacht, wo ich mir so denke, wie bekloppt muss man eigentlich sein? Ey, das ist schon echt krass. Ja.
Das war lang. Ja, okay. Ich nehme
und jetzt
auch
noch 2,5 Stunden Pod, oder?
Ja, bestimmt. Ich setze auch erstmal die deutsche Brille auf und sage, dass ich mich wirklich bisher freue über Ariel Hogporti. Ich freue mich jedes Mal, wenn er Spielzeit bekommt. Die Knicks haben ein Big-Man-Problem. Ich glaube, er könnte noch eine größere Rolle spielen. Bisher bekommt er viel Garbage-Time, aber ich glaube echt, dass da ein bisschen mehr ist. Und gute Neuigkeiten, die Knicks haben ihm jetzt auch ein Two-Way-Contract angeboten oder gegeben, einfach für die nächsten 2 Jahre, was wirklich geil ist. Also muss man mal sagen, dass er sich da jetzt innerhalb kürzester Zeit quasi zu einem garantierten Vertrag gespielt hat. Als letzter Pick im Draft kann man auf jeden Fall mal Props geben, finde ich. Und der Rookie, der mir aber bisher wahrscheinlich am meisten Spaß macht, und das variiert auch immer so ein bisschen, aber es ist wirklich Number-Two-Pick Alex Saar. Weil Alex Saar bringt irgendwie eine geile Defense einfach in die NBA. Der ist bei 2,8 Blocks, was ich glaube, viele Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Der ist einfach so unglaublich lang, der ist super wendig, der kann am Wing gut verteidigen. Hier und da bringt er auch Rim Protection, aber ich finde ihn vor allem am beeindruckendsten irgendwie am Wing, wenn er da verteidigt und auch mal auf Guards geswitcht wird und so. Das gefällt mir richtig gut. Also Alex Saar ist irgendwie bisher relativ beeindruckend.
Ja, ich glaube, der ist sogar, der hatte heute Nacht, glaube ich, auch wieder ein paar, der steht jetzt nämlich, glaube ich, bei 3,7 Blocks sogar. Warte, ich schau kurz rein. Er hat jetzt heute Nacht 3 Blocks gehabt und wenn ich jetzt bei NBA Stats gerade eben drauf schaue.
Bei mir steht noch 2,8, aber
da hat er nicht erst 3 Spiele gespielt. Was ist denn da? Ach, ich habe die letzten 3 Spiele eingegeben. Mann, Alter. Ich habe auch vorhin bei Zach Edey die falschen Zahlen
Das hat mich voll gewundert. Ja, du hast vorhin Zach Edey-Zahlen vorgelesen, wo ich dachte so, hoch sind die Zahlen auch nicht.
Nein, 11,1 Punkte Zach Edey und 6,5 Rebounds. Entschuldigung. Ich habe mir gerade eben gedacht, da stimmt was nicht. Und Alex Saar hat 2,8 Blocks. Gut, dass wir das noch korrigiert haben.
Ja, weil, was meinst du, wie viele Leute sich da gemeldet hätten und gesagt hätten, Moment mal, die Zach Edey-Stats stimmen aber nicht.
Ja, genau, richtig. Haben sie wahrscheinlich eh schon, weil das war ja vor 10 Minuten. Ich glaube, dass Alex Saar wirklich der aus der Draft-Klasse ist, der ein NBA-Defender ist. Also, das hat er einfach schon vorher gezeigt. Mhm. Aber bei ihm ist halt die Frage, in der Rolle, in der er sich ja selber sieht, als Go-To-Guy, da muss er halt offensiv einfach noch viel, viel besser werden. Aber ansonsten, der Typ hat unglaublich gute Füße, ist sehr, sehr gut im Backpedaling, kann am Perimeter auf kleinere Spieler verteidigen. Das ist seine größte Stärke. Und das ist wahrscheinlich der, den ich auch wirklich sage, den würde ich auch offensiv nicht aufgeben. Der ist natürlich auch in einem unglaublich schweren Team. Die Washington Wizards sind, also ich verstehe bis heute nicht, falls das wirklich sein Wunsch war, dass er dahin möchte. Ich würde immer noch sagen, ich spiele lieber bei Atlanta mit Trae Young zusammen. Da würde glaube ich, so viel besser aussehen. Aber kann ich dir zustimmen. Von der Defense her ist es auf jeden Fall mit der spannendste und wahrscheinlich auch aktuell der beste Spieler in der Draft-Class, ja.
Ja, okay, nice. Dann, wir sind zwar schon ein paar Tage davon entfernt, aber bei mir hat es dadurch irgendwie jetzt richtig krass angefangen die letzten Tage. Und ich glaube, das ist ein Thema, da haben wir noch nie wirklich drüber geredet. Bist du ein Horrorfilm-Typ und hast du Lieblingshorrorfilme?
Leute, das Thema ist, ich liebe Horrorfilme. Also,
wirklich? Ja, okay, geil.
Ich liebe tatsächlich Horrorfilme. Ich war sogar in Los Angeles, war ich ja allein im Kino und habe mir Smile 2 reingezogen. Ja?
Stimmt.
Genau.
Ich mich.
Weil ich an dem einen Abend ich wollte einfach mal ins Kino gehen, auch bei den Amis mir das angucken und dachte mir, why not? Lieblingshorrorfilm? Also ich habe einen Horrorfilm, den habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal gesehen. Das ist Scream.
Der Einser?
Genau, der Einser, das ist einfach ein Film, den ich als, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 12 oder sowas, und mir dann einfach in die Hose gekackt habe, weil ich Angst hatte vor diesem Ghostface. Aber ich musste ihn ja unbedingt sehen. Man kennt es ja. Dann hatte ich mein Bruder, also ich habe einen älteren Bruder, der hatte damals auch alles schön auf Videokassette. Und er hat halt auch einfach komplett, muss ich sagen, einen Fick drauf gegeben, ob ich mir das dann nachts reingezogen habe, Halloween oder so.
Krass. Yeah. Ah, okay.
Er hat dann gesagt, ey, ich kann dich eh nicht die ganze Zeit kontrollieren, wenn du das unbedingt schauen willst, mach was du willst. Genau, richtig. Halloween, Scream waren auf jeden Fall jetzt heute, ist natürlich ganz anders, aber in der Jugend zwei Michael Myers und Ghostface, zwei Figuren, wo ich mir dachte, ich hoffe, die stehen jetzt nicht gleich im Raum. Wirklich so. Ja. Ansonsten jetzt aus der Neuzeit, ich bin immer noch mega davon begeistert von Saw 1. weil ich damals diesen Film gesehen habe und dachte mir, wie gut muss man ein Setting aufbauen und eine Geschichte, dass ein Film eigentlich zu 90% in einem Raum stattfinden kann.
Ja.
Was danach natürlich mit Saw passiert ist, ist, ist ein anderes Thema. Es ist eine Franchise, die mittlerweile komplett ausgeschlachtet wird. Ist genauso wie bei anderen großen wie Fast and the Furious und so weiter und so fort. Genau, deswegen doch, ich gucke tatsächlich gerne Horrorfilme. Und ich habe sogar, und das hätte ich auch nicht gedacht, ich habe sogar die Terrifier-Filme gesehen. Weißt, kennst du Terrifier, diesen Clown? Ist auch besser, dass du es nicht geschaut hast. Es ist Hardcore, Splatter, Gore. Also so richtig, genau. Also, bei dir kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du ein Horrorfilm-Fan bist.
Ja, pass auf, bin ich nämlich auch nicht und war ich nie. Bei mir zu Hause war das alles viel strikter. Also wenn da mal so eine DVD rumlag von Scream, dann durfte ich die auf jeden Fall nicht sehen. Ja. Und das war wirklich immer so, vielleicht mal, weißt du, so du stehst so heimlich im Flur und guckst mit für 5 Minuten und dann sieht dich irgendeiner von den Erwachsenen und schickt dich hoch oder in dein Zimmer. So, das war bei mir immer Thema. Deswegen, ich habe ganz wenig Horrorfilme gesehen. Ich habe Saw, die ersten paar gesehen. Und da gebe ich dir recht, das wird halt der erste ist wirklich sehr krass, weil du einfach nicht mit dem Twist rechnest am Ende.
Genau.
Und du bist halt von allem so, also weil ich hatte davor, wie gesagt, gar keine Erfahrung mit solchen Filmen und da ist halt dann alles für dich super over the top und krass, die erste Erfahrung. Und dann so ab Saw 2 schon oder 3 wird es dann halt auch relativ viel Splatter und Torture-Porn. Und dann hatte ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und dann, was Witziges bei mir, ich war total Scary-Movie-Fan, aber ich habe diese ganzen Verarschungen gesehen von den Filmen, aber ich kannte die Filme gar nicht.
Ja.
Und dann war es irgendwann so, als ich dann so in meinen 20er war und dachte, ich könnte jetzt mal diese ganzen Filme gucken, habe ich die dann alle nicht geguckt, weil ich immer dachte, ja, aber ich kenne schon quasi, wie das ausgeht und so durch die Scary-Movie-Reihe.
Ja.
Und jetzt, aus welchem Grund auch immer, habe ich jetzt an diesem Halloween angefangen, komm, ich ziehe mir jetzt die komplette Scream-Serie rein. Und hab Scream 1 bis 6 geguckt.
Geil, ja.
Ja, und das hat voll Spaß gemacht, muss ich sagen, weil ich wusste gar nicht um diese Meta-Ebene, ich wusste gar nicht, dass Scream quasi ein Kommentar ist auf einer Meta-Ebene über das Horrorfilm-Genre. Ich wusste nicht, dass von Film zu Film sich das noch vertieft und verändert und manche sind ein bisschen besser als andere, klar. Aber ich fand es echt geil eigentlich, wie die sich so quasi über sich selbst und über das Horrorfilm-Genre teilweise lustig machen oder zumindest einen sozialen Kommentar irgendwo abgeben, wenn man so weit gehen will. Deswegen, die haben mir voll Spaß gemacht. Und dann habe ich vorgestern Halloween das erste Mal geguckt, den Original von 78. Und vorgestern Halloween und gestern dann Halloween 4. Das erste Mal mir angeguckt, weil der soll in der Halloween-Reihe neben dem Einser der Beste sein. Und ja, ich bin voll im Thema. Also ich ziehe mir jetzt gerade so alle Horrorfilme rein, die irgendwie Classic-Status haben. Und das macht Bock. Vor allem jetzt bin ich so alt, dass ich keine Angst mehr habe. Also du gehst danach irgendwie durch einen dunklen Gang und du weißt, ey, Ghostface wird da jetzt trotzdem nicht sein. Sehr wahrscheinlich.
Genau,
so,
richtig.
Und das ist halt das Coole daran, weil als Kind, ja, ist halt mega kacke, wenn es dann plötzlich heißt, so, ja, hol mal irgendwas aus dem Keller und du denkst so, nee, ich sterb, wenn ich jetzt in den Keller gehe, weil da wartet der Typ aus dem Horrorfilm oder die Frau aus The Ring oder so, die kommen da jetzt alle raus. Und heutzutage bist du halt erwachsen und denkst so, ja, das wird schon alles gut gehen.
Das ist so verrückt. Warum denkt man sich das als Kind? Man denkt ja wirklich, man kommt aus dem Kellerraum und schaut da nach rechts und da steht Ghostface. Die Wahrscheinlichkeit, die existiert nicht, dass da plötzlich jemand kommt. Aber du denkst als Kind, das könnte ja sein.
Ja, nee, du bist dir sogar sicher, das ist da.
Richtig.
Du denkst nicht mal, könnte sein. Das Konjunktiv gibt's, finde ich, gar nicht.
Ja.
Du denkst einfach
Scream,
nur, nee.
Tolle Reihe. Wes Craven natürlich auch absolut genial.
Genau.
Auch durch diese Metaebene, durch natürlich auch ganz viele andere Filme gemacht hat. Und Halloween ist auch mega gut. Also da muss ich auch sagen, das ist wahrscheinlich eins der besten Remakes, was es gibt, von dem Original, der Halloween 2008. Also der quasi das Remake von dem ist, was du jetzt angeschaut hast, von 78. Ja. Da war ich echt davor gesessen und dachte mir, krass, das ist mal ein Remake, was man echt machen kann. Aber ansonsten alle, die jetzt hier unter 18 sind, haben jetzt gerade die letzten 10 Minuten weggehört.
Ja, Ich glaube,
ja, die machen sowieso, ey. Die jungen Menschen heutzutage, die sneaken sich ja auch mit 14, 15, 16 ins Kino, irgendwas weiß ich, ey. Also.
Aber das gab's auch in unserer Zeit, glaube ich.
Ja, ja.
Also ich war auch in 8 Mile mit 11. Und war aber 12, der Film.
Legendärer Film. Rap Battle. Ich zieh mir einfach manchmal nur so, wenn ich Bock hab, am Ende.
Nur das auf letzte YouTube, Rap Battle.
Genau,
rein,
richtig.
Ja.
Das gibt's, glaube ich, sogar auf Spotify. Einfach so als Track, ja.
Aber hast du mal drüber nachgedacht, das finde ich so witzig an dem Rap-Battle am Ende, weil das ganze Ding von Eminem, warum er das Ding am Ende gewinnt, ist ja, dass er quasi als Erster gehen darf und die ganzen Disses schon gegen sich bringt, bevor genau, der andere die bringen kann. Hast du dir mal überlegt, wenn die das umgedreht hätten, wenn der andere gesagt hätte, nee, ich fang an, dann hätte Eminem ja diese ganzen Disses kassiert und dann hätte die Crowd ihn, glaube ich, nie mehr zum Sieger dann gemacht.
Ja, das ist absolut richtig. Das würde alles nicht funktionieren, aber so wie es gemacht ist, ist
geil.
So geil. Wenn er dann am Ende fertig ist und dann hockt er sich so hin und schaut von unten nach oben und dann merkt er, okay,
stimmt.
da kommt nichts.
Ja, stimmt.
Und dann, nee, lässt es Mike nicht fallen. Er gibt es dann zurück und dann, whoa, we have a winner.
Ja, genau, er macht seinen Verse und ich glaube, dann wirft er ihm das Mic hin oder gibt's ihm einfach so hier, du bist dran und dann kommt von dem halt gar nichts. Der steht da die ganze Zeit nur, es kommt nichts, und dann ist er der Gewinner.
Ich denke mir auch, wie geil ist es bitte, wenn du da dabei bist und bist Statist, Alter, ich hätte richtig Bock gehabt, einfach in der Crowd die einfach nur mit drin stehen und dann, wow.
Ja, wie die aber abgehen da auch in dem Film, ne, so bei jeder Line. Ja.
Oh Gott, aber später und, gleich 8 Mile reinziehen, ohne Witz.
Ja. Und das zum Beispiel wurde auch in Scary Movie damals verarscht. Also Scary Movie hat schon echt viele Filme damals auch hops genommen. Ja. Okay, letzte Frage ist jetzt die Supporter-Frage. Hatten wir, glaube ich, schon öfter mit dabei, aber der Mann stellt einfach passende Fragen, ist von Memo. Und der sagt, hi, Frage an Max, vor allem weil du halt jetzt da warst, aber wir können das so ein bisschen als Thema insgesamt nehmen. Wie war die Stimmung in den USA unter den Bürgern bezüglich der bevorstehenden Schicksalswahlen? Also Trump versus Kamala. Mhm. Und dann können wir direkt mal sagen, dass die Leute, die jetzt den Pod hören am Mittwoch, natürlich wissen, wer gewonnen hat. Wir wissen es im Moment noch nicht. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, was denkst du auch, wer gewinnt? Und du kannst vielleicht auch dazu sprechen, wie war die Stimmung in den USA? Hast du da was mitbekommen oder nicht?
Ja, allgegenwärtig. Also egal, ob man am Grocery Store war, an der Kasse, es wurde überall diskutiert. Und ich war ja jetzt in Kalifornien und das sind ja bekanntermaßen die Demokraten und die hat natürlich mega beschäftigt, dass halt bitte bloß nicht Trump gewinnen soll. Mhm. Das hast du wirklich an allen Ecken mitbekommen. Also bist da wirklich nicht drumherum gekommen. Ich glaube, dass es jetzt natürlich nochmal intensiver ist, weil man sich jetzt gerade eben so ein bisschen auch Threads, X, so diese US-amerikanischen Social Media Plattformen ansieht, dann merkt man, okay, da ist gerade eben alles voll. Ja. Es fällt einem so schwer zu beurteilen, wer das gewinnt. Also, ich kann mir beides vorstellen, aber mein Gefühl sagt mir, dass es knapp Harris wird. Aber.
Echt?
Das ist nur mein Gefühl. Trump ist natürlich jemand, der unglaublich Gas gibt die letzten Tage. Und dann, wie sagt man bei den Amis immer, die Rallies, die sie dann ja auch haben, die letzten Tage. Ich weiß nicht. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, obwohl keine NBA ist, ob ich nicht vielleicht sogar aufstehe. Wahrscheinlich bin ich eh wach und mir das Ganze angucke. Wird ja auch egal wo übertragen, egal ob jetzt RTL oder ARD oder ZDF. Aber ja, um diese Frage zu beantworten, natürlich, die Menschen beschäftigt das, weil die Menschen natürlich auch denken, die Wahl wird mein Leben beeinflussen. Da treffen zwei so unterschiedliche Präsidenten aufeinander mit so unterschiedlichen Grundsätzen und was sie auch machen wollen. Das ist halt natürlich beschäftigt, dass die vor allen Dingen jetzt in Kalifornien auch die halt einfach immer einfach Demokraten sind und sagen, wir wollen halt nicht Trump. Ja.
Ja,
genau, deswegen. Was sagt dir denn dein Gefühl? Hast du eine Tendenz?
Und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich extrem unpolitisch. Also ich habe keine Ahnung davon. Ich bekomme das auch so gut wie nicht mit. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Trump, dass dieses Polarisierende reicht. Also ich glaube, der erreicht so viel mehr Menschen in den USA als sie. Und ich glaube, dass so viele Leute, die sich niemals im Internet überhaupt äußern, weil das gar nicht deren Welt ist, sondern die lesen, die bekommen einfach nur einen Fernsehauftritt von Trump mit oder die lesen irgendeine Schlagzeile in der Zeitung und sagen, ja, genau so denke ich auch. Mhm. Und das war's einfach, weißt du, die beschäftigen sich nicht wochenlang mit Wahlkampf, sondern die sagen einfach, ja, das ist mein Typ. Und ich glaube, man unterschätzt da total so einen riesen Abschnitt in den USA, wo ich glaube echt, dass es für Trump rausgeht. Wie gesagt, es ist mir insofern egal, dass ich wirklich keinerlei Ahnung habe, auch von beiden, von deren Politik. Ich weiß nicht, was Harris machen will, ich weiß nicht, was Trump vorhat. Ich kann es mir ein bisschen denken, bei Trump, bei Harris habe ich überhaupt keine Ahnung vom Wahlprogramm. Also ich kann da wenig politische beurteilen, genau. Die Politik kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, so von der Polarisierung her, dass Trump das Ding gewinnen wird. Und was ich gestern richtig krass fand oder vorgestern, da habe ich Football geguckt, NFL, und ich habe mir den League Pass quasi oder Game Pass gekauft für NFL. Und das Geile ist, ich habe den auf YouTube gekauft und da bekommst du immer die amerikanischen Werbungen dann. Ja. Also die behandeln das quasi wie einen amerikanischen Fernsehsender und dann bekommst du da diese Wahlwerbespots. Ich beschäftige mich jetzt auch in Deutschland nicht viel mit Politik und kenne auch nicht wirklich die deutschen Wahlwerbespots, aber ich bezweifle, dass sie so hart sind, weil das war so ein Pro-Trump Wahlwerbespot und dann geht's einfach so die erste Minute nur darum, Kamala Harris hat so und so viele Leute in unser Land gelassen, deswegen ist unser Land scheiße. Und dann zeigen die einfach so Bilder von Schießereien und Bilder von Armut und bla 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 und immer so daneben Kamala Harris, die lacht und so Leute ins Land holen und so, Kamala Harris ist der Feind. Und dann wird es quasi so umgedreht, so, wählt nicht für sie, wählt für Donald Trump. Und so, ey, Donald Trump ist der Geilste und er will Unity und bla bla. Und dann dachte ich mir, ey, ich glaube nicht, dass du in Deutschland so Wahlwerbespots machen darfst, dass die einfach so im Fernsehen laufen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe das gesehen, ich dachte mir, wo bin ich hier gerade? Wie kann das ausgestrahlt werden im Fernsehen?
Das ist wirklich heftig, weil du musst mal überlegen, durch solche Werbespots wird dein eigenes Wahlprogramm komplett ignoriert. Es geht ja nur darum, den anderen quasi zu trash-talken, halt auf politischer Ebene. Ja, also was ich euch noch sagen kann, dass die Demokraten auf jeden Fall Angst haben. Ich glaube, nimmt mich nicht komplett zu 100%, aber ich habe es mitbekommen. Ich glaube, die Demokraten sind eigentlich in mehr Bezirken in den USA vertreten, verlieren aber ganz oft Bezirke, weil sie nicht wählen gehen. Und du siehst es ja jetzt auch mit, auch in der NBA hat heute Nacht, glaube ich, jeder gefühlt ein T-Shirt an, geht bitte wählen.
Also, schon seit ein paar Tagen.
Genau, deswegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kann auf jeden Fall, ich glaube, wenn Trump gewinnt, dann wird mein Plan, in die USA mal zu gehen für 2 Jahre, auf jeden Fall ein bisschen schwieriger werden, könnte ich mir vorstellen, weil er dann sagt,
ich glaube, europäisches Ausland wird da nochmal anders gesehen. Ich glaube, die haben mit anderen Ausland mehr Probleme.
Ja.
Aber you never know. Es kann auch sein, dass er trotzdem sagt, er macht jetzt auch für alle erstmal zu. Aber das ist also das Thema, weswegen ich auch nie über Politik rede. Ich weiß das einfach zu wenig. Und ich bezweifle auch, dass du genug weißt über einen Präsidentschaftskandidat oder sonst wen, wenn du das ein bisschen so nebenbei verfolgst und immer nur die Headlines liest. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass das reicht, um dir da wirklich ein Bild zu bilden, sondern du hast dann die Meinung, die hat alle quasi vertreten von der Newsseite, die du verfolgst. Ja. Weil wir wissen, und das gilt wirklich für beide Seiten, das ist ja wirklich so, du verfolgst einen Kandidat und sagen wir, der eine Kandidat ist ein bisschen mehr links und der andere ein bisschen mehr rechts. Wenn du dann selber für dich persönlich auf der rechten Seite eher stehst, dann wirst du diesen linken Politiker immer gefiltert hören durch rechte Medien aber.
Ja.
Und genauso andersrum, die Leute, die links stehen, hören die rechte Seite gefiltert durch linke Medien. Die hören sich ja nicht dann das, durch ein leicht rechtes Medium hören die sich ja dann nicht den Kandidaten an. Ich bezweifle auch, dass die ganzen Demokraten sich gerade das Trump-Interview bei Joe Rogan angehört haben. Und das ist aber 3 Stunden quasi Trump uncut, was immer noch irgendwo eine Werbeveranstaltung ist. Und Joe Rogan tendiert auch politisch, glaube ich, eher mittlerweile zu dem, was Trump ist, als zu dem, was Harris ist, auch wenn das früher vielleicht anders war. Aber ich bezweifle, dass so viele Leute, die eine feste Meinung haben zu Trump, überhaupt dieses Interview gehört haben. Ja. Und dann denke ich mir immer, ja, aber das macht dann irgendwie keinen Sinn, sich darüber so auszutauschen, als wäre das so dein Lebensinhalt, wenn du am Ende auch nur ein Headline-Jäger bist. Weißt du, und dann, und deswegen, ich bin vom Thema Politik so komplett raus, weil ich weiß selber, ich stecke die Arbeit nicht rein und ich will auch nicht mit Leuten reden, wo ich auch weiß, ey, ihr habt auch nur 3 Artikel gelesen aus der gleichen Zeitung, die ihr seit 20 Jahren lest. Von beiden Seiten. Ich wirklich, ich habe keine Präferenz für beide Seiten, aber das ist einfach so. Und deswegen tue ich mich immer schwer mit Politik und Diskussion über Politik und so.
Das ist genauso wie die Leute, die nur diesen Podcast hören. Die werden auch Tim Hardaway Jr. und Jason Kidd werden die einfach beide hassen, nur wegen mir.
Nur wegen dir. Oh Mann.
Das ist auch, ey, ich fahre auch eine Agenda und zwar gegen die.
Aber das ist tatsächlich auch so. Das ist jetzt halt bei uns einfach weniger gefährlich in dem Sinne, weil natürlich, wenn du jetzt einen NBA-Podcast gerne hörst, unseren zum Beispiel, natürlich kommen da unsere Präferenzen irgendwann durch. Und du hörst jetzt vielleicht, du hast dich vielleicht wenig beschäftigt mit der Rookie-Klasse bisher. Jetzt hast du von uns einen 5-Minuten-Bit drüber gehört, dass wir glauben, Reed Shepard ist nicht NBA-ready. Natürlich hast du das jetzt im Ohr.
Ja.
Und guckst das nächste Mal vielleicht damit hin oder du trägst es direkt weiter und sagst deinem Kumpel, der dich auf den anspricht, sagt, ey, aber ich habe gehört, der ist nicht so gut. Und das ist natürlich eine Gefahr davon, aber ich denke mir dann immer in unserem Fall, es geht halt am Ende um Sport. Das ist jetzt nicht weltverändernd und weltbewegend. Deswegen hält sich das, glaube ich, alles immer im Rahmen. Und die Leute, wir sind ja auch transparent damit. Also natürlich haben wir eine subjektive Sichtweise, die wir hier vortragen, wir kundtun, wir versuchen auch natürlich so objektiv wie möglich zu sein, aber dass sich Präferenzen einschleichen, ist ja klar. Also ich liebe Two-Way-Player, ich liebe einfach Wings wie Jaden McDaniels und du wirst mich immer von solchen Spielern schwärmen hören, ob die jetzt für einen anderen Fan vielleicht überhaupt so gut sind oder überhaupt so auffällig sind, kann sein, dass das für den nicht der Fall ist. Und dann hast du 2 verschiedene Meinungen zu dem Spieler, das ist halt einfach so.
Das ist wirklich, das ist auch psychologisch so spannend, wenn du irgendetwas aufschnappst. Stell dir mal vor, jemand hat wirklich keine Ahnung von der Rookie-Class, geht morgen in die Schule und plötzlich wird über Alex Starr gesprochen. Dann denkt er, ich habe gestern von den Jungs gehört, das ist ein guter Verteidiger. Der hat das nie verifiziert, der hat sich nie Starr angesehen, Possessions einzelne. Und dann sagt er, sagen wir einfach mal, er hat nichts gesehen. Und dann geht er ins Gespräch und sagt, ja, aber Alex Starr ist voll der gute Verteidiger und auch am Wing und so weiter, weil du das gesagt hast, dann sage ich Backpedaling, laterale Bewegung, mega gut, er gibt das so wieder und hat das aber halt nie überprüft. Das ist eigentlich...
Das kann sein. Ich habe mal... problematisch wird's erst, wenn wir dann einen Fehler machen im Podcast, so wie vorhin mit den Statistiken. Und dann sagt der, ey, Zach Edey zerreißt gerade voll, 15 oder?
15 Punkte, 11 Rebounds im Schnitt, Mann.
Ja. Und dann ist so, nur die letzten 3 Spiele, Bro. Aber das war mal ein spannendes Thema bei Bill Simmons im Podcast. Die haben, glaube ich, eine Umfrage gemacht bei ihm im Podcast oder es ging allgemein um eine Umfrage in den USA, wie viele Leute die Sport verfolgen und sich quasi damit beschäftigen, wie viele von denen gucken wirklich den Sport und wie viele folgen einfach nur den Headlines und den Highlights. Und das war irgendwie eine astronomisch hohe Zahl im Verhältnis, wo Leute sagen, ey, ich höre 3-mal die Woche den Bill Simmons Podcast, wo es hauptsächlich um die NBA geht. Ich gucke mir aber die Regular Season nie an. Ich nehme mir alle Infos quasi aus dem Bill Simmons Podcast. Und das ist dann schon krass, weil Simmons auch dafür bekannt ist, dass er so manchmal einfach sehr krasse Hot Takes hat oder sehr reaktionär ist und ich höre ihn total gerne, aber ich kann das trotzdem auch ganz gut einordnen, was ein bisschen drüber ist und was vielleicht dann doch der Wahrheit mehr entspricht. Aber wenn du quasi so durchs Leben gehst und sagst, das ist mein einer Podcast, daher hole ich meine NBA-News und alles andere juckt mich nicht und ich gucke nicht mal die NBA, dann kann es dir schon passieren, dass du halt auch mal mit einer Meinung rumläufst, die eigentlich total veraltet ist oder überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, weil seit einem Monat vielleicht der Spieler wieder ganz anders ist.
Ja.
Das kann dir halt passieren. Aber das ist in jedem Medium so. Da sind wir dann wieder bei den Nachrichten. Also, weißt du, wie viel verfolgen wir wirklich vom Weltgeschehen? Wie viel verfolgen wir wirklich von dem, was in Deutschland passiert? Du müsstest ja so deep in diese Sachen dich einarbeiten mit so vielen verschiedenen Medien, die berichten und eigener Research. Dann sind wir bei Kyrie, do your own research. Also das geht ja dann auch ins Tausendstel. Weißt du, da kommst du ja auch nie wieder klar in deinem Leben.
Ja. Bei der NBA mache ich schon ganz oft, wenn jemand was sagt und ich habe Zweifel daran, dann schaue ich, ob das wirklich stimmt. Klar. Ich schaue mir dann Possessions an und so weiter. Aber kannst natürlich
aber das
nicht
ist halt unser
alles,
Job.
Genau, das du kannst ja nicht Job. Auf alles in deinem Leben und kannst du ja nicht Research betreiben. Also vor allen Dingen, da läufst du ja auch durchs Leben und glaubst ja überhaupt niemand mehr, egal was er sagt. Dann bin ich ja nur noch
ja,
am
ist auch anstrengend.
Nur noch am Recherchieren. Ja. Spannendes, sehr, sehr spannendes Thema und ich finde es krass, dass ich finde heute die Themenvielfalt sehr, sehr interessant. Wir haben eine Stunde aufgenommen und haben noch nicht mal eins unserer Themen angeschnitten. Aber ich finde es trotzdem einfach, war eine coole, es war übrigens eine Community-Frage. Hast du das gesagt?
Ja,
hast du gesagt.
Ja, es war eine Community-Frage.
Genau, deswegen folgt uns gerne auf Patreon oder supportet uns gerne auf patreon.com/das5.viertel, wenn ihr Bock habt. Genau, da könnt ihr dann auch solche Fragen stellen. Bekommt am Freitag immer einen Fragen-Podcast. Nee, am Samstag bekommt ihr den von uns, am Freitag nehmen wir den auf. Und wir nehmen dann immer noch am Main-Pod nehmen wir dann eine Supporter-Frage mit rein. Das ist ja quasi dann die Ergänzung der Starting Five. Genau, wenn ihr Lust habt, findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt sind wir durch, oder? Das war die letzte Frage. Wir haben heute so viel über jede Frage geredet. Ich wusste gar nicht mehr, sind wir gerade bei Frage 3, 4?
Also ich hatte, glaube ich, noch eine Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir jetzt 4 oder 5 hatten. Ich hatte noch Philly oder Milwaukee. Wer braucht das Play-In? Aber das ist ja sowieso auch gleich ein Punkt von uns, über den wir reden wollen. Also für alle, die es nicht wissen, Philly und die Bucks stehen gerade bärenstark an Platz 14 und Platz 15 in der Eastern Conference. Haben den schlechtesten Record in der Eastern Conference. Und ich denke mir bei dir immer, ja okay, Philly kackt rein, aber am Ende, sie spielen halt auch ohne ihren besten Spieler und bis gestern auch ohne Paul George.
Ja.
So, das ist jetzt nicht die Welt. Bei mir ist das ganze Team eigentlich fit bis auf Middleton und trotzdem haben wir diese Bilanz. Und das ist halt schon sehr, sehr ernüchternd gerade.
Ja, das ist... Ja, ich muss auch sagen, ich bin bei Philly noch einigermaßen entspannt, auch wenn ich natürlich das nicht schön finde, den Saisonstart, weil ich finde immer, wenn man den Saisonstart so komplett verkackt, dann ist die Euphorie irgendwie, ich habe eh keine Euphorie gerade, also ich habe eine Euphorie auf, ich habe wirklich eine Euphorie auf die halbe NBA, weil ich es so geil finde, egal ob OKC oder die Cavs, einzelne Spieler, wo ich mir denke, ich schaue denen super gerne zu. Es gibt so geile Duelle. Wir hatten wieder so viele Game-Winner, egal ob das ein The Bonus war mit dem Putback-Tip-In oder auch wieder Jared Allen, der Dame da wegblockt in der letzten Possession. Aber bei den Sixers denke ich mir gerade eben so, ja, okay, Saisonstart verkackt, jetzt ist Paul George wieder da, dann ist Embiid wieder da, dann werden beide bestimmt auch mal wieder verletzt sein und am Ende kommen wir wieder bei so einem Rekord von 46, 36 raus. So vielleicht knapp über ein Play-In oder vielleicht sogar ins Play-In. Da denke ich mir schon wieder so, habe ich gar keinen Bock drauf. So und aus Bucks-Perspektive finde ich es wirklich spannend, weil ich mir, also man kann immer kritisieren, aber ich habe auch wirklich versucht, mich mal in die Lage zu versetzen. Ich wäre jetzt der Owner und der GM der Bucks. Was könnte ich überhaupt machen? Und mir sind keine Lösungen eingefallen. Also natürlich könnte man erstmal sagen, Doc Rivers und Darvin Ham, tschüss und auf Wiedersehen. Gut.
Ja,
ist es allerdings wirklich die Lösung? Natürlich kann man dieses Team besser coachen. Das definitiv. Aber ich glaube einfach, dass das Material, was die Bucks haben, das Spielermaterial, es einfach nicht mehr hergibt, oben in der Spitze der Eastern Conference mitzuspielen. Ich glaube, das ist... Kann man, egal wie man das dreht und wendet, kriegt man das nicht hin. Man ist einfach am Perimeter viel zu leicht überspielbar. Gary Trent Jr. ist bisher, finde ich, defensiv eine absolute Katastrophe und offensiv hat er keine guten Quoten. Wenn Dame und Gary Trent auf dem Feld stehen, den Joke bringe ich in letzter Zeit immer mal wieder ganz gerne, dann sage ich, ja, komm, Björn und ich auch vorbei. So kommen wir natürlich nicht. Dann fehlt noch Giannis jetzt im letzten Spiel. Brook Lopez merkst du natürlich auch ein bisschen das gewisse Alter, aber der ist halt auch verloren, weil das Letzte, was Brook Lopez brauchen kann, dass das Perimeter andauernd überspielt wird und er muss dann entscheiden, rück ich raus oder drop ich. Und Brook Lopez ist halt einfach nicht so schnell auf den Füßen. Und mit Drew Holiday und Grayson Allen, sorry, dass ich das mal kurz aufbringen muss, ist es einfach nicht so oft passiert. Denn Giannis auch als Help-Defender, Brook Lopez ist immer gar nicht in diese Situation gekommen, dass er irgendwie rausrücken muss, dass er helfen muss. Und so sehen gerade einfach alle scheiße aus, weil das System nicht funktioniert, oder?
Ja, das System funktioniert nicht. Ich find's gut, dass du die Qualität der Spieler insgesamt mal ansprichst, weil man muss einfach sagen, die NBA ist halt über die letzten Jahre so viel besser geworden, auch im Feld einfach. Es ist so schwer heutzutage überhaupt die Playoffs zu schaffen, sichere Playoff-Plätze, die Play-In-Plätze sind mega hart umkämpft, auch in der Eastern Conference, auch wenn das Feld ein bisschen schwächer ist als im Westen, aber es ist trotzdem hart und du merkst einfach, wie schwer sich die Bucks tun, selbst gegen normale oder teilweise schwächere Teams. Ey, selbst Brooklyn ist stark. Brooklyn spielt gerade, als würden sie wirklich in die Playoffs direkt gehen.
Die sind
der
Wahnsinn.
Die spielen gerade für den Heimvorteil da mit Dennis Schröder. Also das ist so krass. Können wir vielleicht später auch noch kurz drüber reden. Und ich glaube einfach, dass das einmal ein Punkt ist, dass sie personell einfach abgesehen von Giannis und Dame nicht so wirklich mitgekommen sind die letzten paar Jahre. Dann muss ich persönlich sagen, also Brook Lopez, ich bin gar kein Fan mehr. Du hast ihn jetzt so ein bisschen in Schutz genommen und ich verstehe, was du meinst. Das System ist halt für ihn einfach quasi einfach, er ist immer in der Scheißsituation, dass er überlegen muss, gehe ich jetzt raus oder sink ich ab? Und in den meisten Fällen, muss ich sagen, sinkt er halt ab, weil er natürlich sonst geschlagen wird. Aber dadurch, dass der halt immer absinkt, ey, die Gegner haben so viele freie Dreier gegen die Bucks, das kannst du dir nicht angucken. Das sieht aus wie eine Layup-Line von der Dreierlinie. Das ist wirklich so mit Einladung, so hier, stell dich hin, komplett freier Dreier, du willst auch, kein Thema, habt ihr das ganze Spiel offen von uns, müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Die Perimeter-Defense hast du schon angesprochen, ist wirklich brutal schlecht. Man hat vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt, insgesamt. Also dieser ganze Dame-Trade, dieser Drew Holiday-Trade, ich werde ja nie müde zu betonen, dass Drew Holiday in der Rolle, in der er war, den Bucks nicht helfen konnte. Ja, er war keine zweite Scoring-Option. Aber vielleicht, wenn man es geschafft hätte, Drew irgendwie zu behalten und er versucht hätte, Middleton zu bewegen in einem Trade und dafür eine zweite Option zu bekommen und Drew wäre die dritte Option geblieben, ich glaube, dann würde man viel besser dastehen als heute mit Dame.
Das glaube ich auch.
Ja, aber natürlich,
ist halt auch viele hätte, Fahrradkette, weiß man halt nicht.
Ja, und würde Drew jetzt, wie eigentlich ursprünglich, das war ja mal der Fall, eigentlich bei den Blazers gewesen wäre. Weißt du, wenn er bei den Blazers geblieben wäre, dann würden wir heute auch nicht immer so sehnsüchtig zu den Celtics gucken und sagen, oh mein Gott, ist Drew Holiday ein geiler Spieler, wie konnte man den abgeben? Sondern der wäre jetzt irgendwo im Niemandsland bei den Blazers und du würdest nie wieder über ihn nachdenken wahrscheinlich. Also das ist auch noch ein Thema, was er doppelt schmerzt, dass der bei den Celtics gelandet ist, da einen Titel gewonnen hat und so weiter. Was für mich am erschreckendsten ist, ist irgendwie, dass obwohl Giannis und Dame beide geile Zahlen auflegen, ich mag das Zusammenspiel irgendwie von den beiden nicht. Ich finde nicht, dass da wirklich ein Spielflow zwischen den beiden entsteht. Das ist so sehr viel your turn, my turn, abwechselnd. Das Pick and Roll ist besser mit Brook Lopez und Dame als Giannis und Dame, weil Giannis eigentlich nie wirklich einen Pick stellt, sondern immer so ein Slipscreen. Das heißt, er tut immer nur so, als würde er den Block stellen, rollt dann sofort ab.
Rollt dann direkt ab, ja.
Genau, dadurch kommt Dame aber dann manchmal an seinem Mann nicht vorbei, was ihn wiederum abfuckt und wodurch er dann keinen Vorteil spielerisch generiert. Deswegen sucht er sich viel lieber Brook Lopez, weil Brook Lopez stellt natürlich den Pick des Jahrhunderts mit seiner Masse.
Und kann auch rauspoppen, kommt auch noch dazu.
Und kann rauspoppen für den Dreier, was Giannis wiederum nicht kann, der eher die Zone dann dicht macht mit dem Abrollen. Also die beiden, auch wenn die Zahlen gut aussehen, wenn ihr die Spiele guckt, ich finde nicht, dass es so harmonisch gut aussieht zwischen den beiden. Ich finde, die ergänzen sich nicht besonders gut. Und dann ja, alles dahinter hast du angesprochen. Also die haben einfach eine der schlechtesten Offenses der Liga, eine der schlechtesten Defenses der Liga. Sie sind Platz 23, was die Dreierquote angeht. Also das Shooting ist auch überhaupt nicht da. Sie lassen, wie gesagt, unglaublich viele Dreier zu. Sie bewegen den Ball nicht, sie sind nicht gut in der Defense, was Steals angeht, was Blocks angeht. Sie haben die schlechteste Freiwurfquote der NBA, die zweitschlechteste. Das kommt dazu, weil Giannis einfach komplett verlernt hat, wie man Freiwurf nimmt. Der
Wer
Typ
hat schießt gerade.
Sehe ich gerade nicht vor mir, sorry.
Ah, okay, macht nichts.
Wobei, ich kann aber schnell danach filtern, warte, da muss ich.
Hätte mich jetzt einfach nur interessiert, wer da am schlechtesten ist.
Ich glaube, Charlotte, lass mich mal schnell schauen.
Warriors, oder?
Warriors, ja, du hast recht. Warriors, ja. Ja, das ist immer so ein bisschen ein Unterschied zwischen Basketball Reference und NBA Stats. Bei NBA Stats sind die Bucks jetzt an der 27. Ist aber auch egal, sie sind einfach super schlecht in Freiwürfe. Ja, und es liegt halt daran, dass Giannis überhaupt keine Freiwürfe mehr kann. Also der schießt 50% Freiwurfquote. Jeder zweite Freiwurf geht einfach daneben.
Ja.
Das ist auch crazy. Ja. Nee, die Bucks sind noch überhaupt nichts. Ich glaube auch nicht an dieses große Chris Middleton-Piece. Also alle erzählen dir, ja, wenn Middleton wiederkommt. Ey, also Chris Middleton, wir lieben ihn alle, ne? Und er hat echt viel gemacht für Milwaukee. Das ist so ein bisschen die Klay Thompson-Story mittlerweile. Der war so viel verletzt. Der kann überhaupt nicht mehr die Sachen von damals. der kann nie wieder einen Wing verteidigen. Das ist das Nächste. Milwaukee hat keinen Wing-Verteidiger. Keiner, der einen Tatum verteidigen könnte. Keiner, der einen Jaylen Brown verteidigen könnte. Keiner, der einen Paul George verteidigen könnte beim gegnerischen Team. Du hast einfach diese Spielertypen überhaupt nicht. Am ehesten sind der Gary Trent und dann Middleton. Und sorry, Middleton kann das nicht mehr. Niemals. Mhm. Nicht mehr auf Playoff-Niveau. Es ist so ein bisschen aussichtslos, wie du schon gesagt hast. Also es würde mich echt nicht überraschen, wenn das die letzte Giannis-Saison wird in Milwaukee.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass Giannis vielleicht noch sagt, ich habe so viel Charakter, dass ich das jetzt noch mit euch durchziehe und mich hier durchbeiße. Ja. Aber dann im Sommer, Freunde, das ist dann ist hier Feierabend. Ja. Außer die Bucks würden jetzt, das glaube ich aber jetzt nicht, irgendwie so 3-15 oder sowas gehen oder 4-15, wo dann selbst Giannis vielleicht irgendwann mal sagt, so, es tut mir leid.
Nee, dann fliegt ja erstmal Doc Rivers, würde ich sagen.
Ja, immer. Head Coach ist immer der Erste, der, und gleich Darvin Ham hinterher, gleich beide Tschüssen, auf Wiedersehen.
Ja, stimmt, Darvin Ham läuft da auch noch rum. Ja.
Aber das wird nichts ändern. Das ist
Das ist einfach nicht gut genug.
Genau, du kannst vielleicht du kannst dieses Team auf jeden Fall offensiv besser coachen, aber du kannst halt aus Spielern, die, wo wir ja gerade die Qualität auch angezweifelt haben, kannst du ja nicht plötzlich AAA-Superstars. Gary Trent ist halt ein Gary Trent und ein DeLon Wright ist ein DeLon Wright und ein Brooke Lopez ist halt mittlerweile einfach in einem gewissen Alter. Und Giannis sieht dann halt auch, er kann auch noch so der beste Verteidiger und Herb-Defender sein, wenn da alle um ihn herum einfach überhaupt keinen Peil mehr haben, was Defense überhaupt ist. Da stehst du dann auch einfach auf weiter Flur und denkst dir so, ja, soll ich jetzt 5 Spiele auf einmal verteidigen? Ja, es ist echt spannend. Also Milwaukee und Giannis könnte ich mir auch vorstellen, dass das letzte gemeinsame Jahr ist. Und ja, Milwaukee muss dann auch alles rausholen. So blöd das klingen mag. Du musst dann Giannis Trainer und musst dann sagen, ey, junge Spieler zurück und Picks im Optimalfall. Und dann kannst, das Ding ist aber, wenn du Giannis tradest, musst du ja Dame, kannst du eigentlich auch gleich wegtraden. Oder?
Ich wollte gerade sagen, ja, das weiß ich eben nicht, keine Ahnung, ob du dann dafür was bekommst. Eigentlich schon, weil er spielt ja noch eigentlich eine ganz gute Saison. Aber ich habe mir gedacht, stell dir mal vor, du bist Dame und so vor anderthalb Jahren hast du dir so ausgemalt, so ja, okay, ich verlasse jetzt Portland, ich gehe nach Miami, ich lebe dann da in Miami, geiles Wetter, geile Kultur, Heat Culture. Und dann bist du getradet nach Milwaukee und nach einem Jahr ist einfach der Franchise-Player weg und du denkst so, cool, und ich bin jetzt hier in Milwaukee gebunden für die nächsten 4 Jahre.
Oh mein Gott.
Aber ja, du hast schon recht. Ich glaube, die würden schon noch Gegenwert für ihn bekommen. Sicherlich nicht so hoch wie bei Giannis, aber ja, safe würdest du noch für Dame auch ein bisschen was rausschlagen und dann kompletter Rebuild.
Ja. Okay. Machen wir da mal einen Haken dahinter. Rookie Class haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt kannst du dir aussuchen, sprechen wir über die ungeschlagenen Teams oder sprechen wir über unser kleines Sorgenkind aktuell, die Magic, die gerade eben ein bisschen Probleme haben.
Nee, lass erst mal über was Positives reden. Jetzt waren wir viel negativ. Lass mal über die ungeschlagenen Teams reden. Cavs und OKC.
Okay. Cavs, Alter, dieses Team ist the real shit. Ich sag's euch, also ohne Witz, natürlich kann man jetzt sagen, 8-0, das ist übrigens, ich glaube, der beste Saisonstart ever. Ich glaube, es gab es nicht mal unter LeBron, oder?
Nee.
Ja, genau. Hab mir auch heute Nacht wieder dieses Spiel angesehen und dachte mir phasenweise, was ist da plötzlich mit dieser Cavs-Offense passiert? Das ist so weit weg von dem, was, okay, letztes Jahr muss man auch sagen, ganz, ganz viele Verletzungen, viele Spieler komplett von der Rolle gewesen. Der Darius Garland, den wir gerade eben sehen, wenn du die mit letztem Jahr vergleichst, das sind zwei unterschiedliche Spieler. Das ist gerade eben der All-Star Darius Garland und letztes Jahr war der Darius Garland, wo man wirklich in Frage gestellt hat, was ist da los? Evan Mobley, ich weiß nicht, habt ihr diesen einen, den Block und Fast Break gesehen von Evan Mobley?
Ja, hey, Wahnsinn.
War das in den Top 10 mit dabei? Ich habe muss es auch, der blockt hinten, ne? Bringt den Ball nach vorne wie Giannis und zieht einen Dunk wie Zion. Ey, ich dachte mir, was ist hier gerade eben los? Jared Allen haut irgendwie nur noch einen Klatschblock nach dem anderen raus. Dann hast du Caro, dann hast du Dean Wade, dann hast du Donovan Mitchell, der heute Nacht nicht mal richtig gut gespielt hat, aber das Team so ein bisschen reingeschubst hat in diese Partie, hat dafür aber vor zwei Partien den Game-Winner getroffen. Denk übrigens jedes Mal an dich und denk mir, Björn ist wahrscheinlich gerade auch so abgefuckt, Mann, wenn dann wieder Robin kommt und drückt dir dann den Game Winner und dann heute Nacht oder für euch jetzt vorgestern Nacht kommt dann ein Darius Garland und drückt dir ungefähr den Rainbow Dreier ins Gesicht. Ja. Und dann kommt dann noch die Defense dazu. Ich muss sagen, mir macht das unglaublich Spaß. Und das letzte Saison, sage ich euch ganz ehrlich, es gab kein Team, dem ich ungerner zugesehen habe als den Cavs. Also,
wow, okay.
Ja, also offensiv einfach war das eine ganz, ganz schwierige Saison durch die ganzen Verletzungen und weil auch einfach ein Evan Mobley nicht gut aussah, der, finde ich, jetzt einen Sprung nach vorne gemacht hat. Jared Allen, der in seinem Decision-Making besser aussieht. Ich finde, der sich immer gut abrollt, der in Fast Breaks gut mitläuft, der immer versucht, ein bisschen auch Spacing nur durch sein Position-Making zu betreiben. Und so ist es einfach gerade eben. Richtig, jetzt habe ich so viel geschwärmt, sorry, aber ich glaube, dass die Cavs, wenn sie so weiterspielen, naja, soweit weiß ich noch nicht, weil die Knicks auch gerade eben nicht so geil aussehen, aber in der Saison könnte ich mir vorstellen, die könnten die zweite Macht hinter den Celtics sein, so wie die gerade eben spielen. Weil unsere beiden Teams spielen scheiße, die Knicks sehen noch nicht überragend aus, Miami steht bei 3-3, die Pacers sind die Pacers. Bei denen ist immer noch nach wie vor, wir sind eine Schulmannschaft, lass einfach rausgehen, lass draufbolzen und draufholzen, draufwerfen ist auch egal. Vielleicht gewinnen wir mal verlieren wir und da sehe ich die Cavs einfach gerade eben vom Level her den Celtics am konstantesten auch, dass man hier auf dem ähnlichen Level unterwegs ist. Ja, deswegen, wie siehst du die Cavs, wie siehst du Darius Garland, wie siehst du Evan Mobley in den Frontcourt, der ja auch oft kritisiert wurde, weil man sagt, es ist nicht genügend Spacing. Genau.
Ja, also erstmal das Thema Spacing. Das ist spannend, dass du es ansprichst, weil das ist etwas, wo ich jetzt noch nicht so sehr drauf geachtet habe, wie sie das am Ende gelöst haben. Aber im Moment wirkt es gelöst. Also Garland hat auf jeden Fall genug Platz. Donovan hat auf jeden Fall genug Platz. Und ich muss mir das nochmal genau angucken, wie sie das jetzt am Ende gelöst haben. Aber das Wichtigste vorweg ist einfach bei den Cavs, dass sie halt die Verletzungen im Moment nicht haben. Ne? Sie hatten letztes Jahr wirklich eine Menge Verletzungen. Also gerade bei Garland war das der Fall. Warte mal, ich habe es hier vor mir. Genau, Garland hat nur 57 Spiele gemacht. Donovan hat nur 55 Spiele gemacht. Evan Mobley hat nur 50 Spiele gemacht. Mhm. Genau, Dean Wade hatte nur 54. Also du hattest echt...
Niang hatte 82.
Genau, Georges Niang war immer da. Nee, aber du hattest echt viele, viele Ausfälle einfach über das ganze Jahr hinweg. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Ich bin voll bei dir. Also was Darius bisher zeigt, Darius Garland ist ein ganz anderer Darius Garland als letztes Jahr. Ich will ein bisschen relativieren. Vielleicht mache ich das einfach nur, weil sie jetzt back-to-back die Bucks geschlagen haben und mich das langweilt. Aber ich kann einmal sagen, dass die ersten drei Siege gegen Toronto, Detroit und Washington kamen. Also chillt mal alle ein bisschen. Vielleicht sind die Cavs gar nicht so geil. Nee, so ist es auch nicht. Aber sie haben
gehört
natürlich
dazu zur Einordnung, ja, auf jeden Fall. Genau.
Du musst natürlich ein bisschen Glück haben mit deinem Schedule. Aber das waren nur drei Siege am Anfang, ja. Und danach kam New York, Lakers, Orlando und jetzt zweimal Milwaukee. Und Milwaukee war in beiden Spielen drin bis zum Ende und man hat beide Spiele geclosed. Und sowas kann ich auch immer sehr stark respektieren, dass du am Ende auch wirklich weißt, wie du die Spiele zumachst. Und das haben sie jetzt durch Game Winner bewiesen von Spider. Das haben sie bewiesen durch Blocks von Jared Allen. Also die machen einfach rundum offensiv und defensiv einen sehr, sehr guten Job. Isaac Okoro ist ein Spieler, den man wahrscheinlich nicht so häufig erwähnt, den man aber erwähnen muss, einfach für seine herausragende Defense immer gegen den besten Spieler des gegnerischen Teams. Der ist nicht ein absolutes Monster, das ist fast zu krass irgendwie formuliert, aber wenn du dem zuguckst, der macht einfach das ganze Spiel über die richtigen defensiven Entscheidungen.
Ja.
Weißt du, das ist nicht so. Da sind wir wieder bei meinem Jungen hier, Jaden McDaniels. Der sieht nicht aus wie Jaden McDaniels. Der ist nicht so ein Monster, wo die Arme bis auf den Boden schleifen, die Hände riesig sind, er selber noch riesig ist und du denkst dir, ja okay, an dem komme ich dreimal nicht vorbei. Isaac Okoro ist ein relativ normaler Dude, aber der hat einen unglaublich defensiven Motor und damit wird er immer auf den besten Spieler des gegnerischen Teams angesetzt und er macht es wirklich gut und dadurch haben viele Teams Probleme, ihre Franchise-Player überhaupt in dieses Spiel reinzubekommen.
Ja, der Stand jetzt im Spiel gegen die Bucks bei einem Plus-Minus von plus 20. plus 20 und die anderen, Evan Mobley bei plus 1, Jared Allen bei plus 6, plus 7, plus 3 und der hat jetzt nicht Dame verteidigt, sondern der hat einfach, ey, egal ob der gegen Gary Trent stand oder gegen Pat Connaughton oder weiß der Geier gegen wen, ey, die haben alle kein Land gesehen. Das ist ja, einfach, der ist so unauffällig und deswegen redet man auch relativ wenig über ihn. Und offensiv hat er dir plus 5 Punkte gegeben, aber ey, wenn du plus 5 Punkte droppst und stehst bei plus 20, ey, dann, das spricht schon alleine Bände. Okoro ist wirklich
geiler Typ.
Geiler Typ und auch die Bank der Cavs sieht halt ganz gut aus. Ich meine, da gibt dir Merrill 12 Punkte, ein Jerome gibt dir 6, Niang gibt dir 9. Ja, okay, jetzt bei den Bucks AJ Green. Übrigens, das wollte ich vorhin noch als Spaß bringen. Du musst hoffen, dass AJ Green einfach jetzt der dritte Superstar wird an der Seite von Giannis und Dame. Und den musst du dann weiter traden für einen weiteren Franchise-Player. Das ist der Masterplan der Bucks.
Ja, der hat gestern 7 von 9 Dreiern oder so getroffen, ne? Hat 21 Punkte.
Jeder Wurf war ein Dreier, ja.
Ja, genau.
Ich mochte den schon immer. Das ist auch echt ein guter Verteidiger. Also AJ Green ist noch einer der, wo ich sage, der hat ein bisschen, das haben wir übrigens auch noch gar nicht gesagt, dieses Team hat gar kein Ceiling mehr, die Bucks. Das ist einfach, es ist die Oberkante erreicht, du hast keine jungen Spieler, außer vielleicht noch AJ Green, wo du sagst, da kann vielleicht mal jetzt irgendjemand noch einen Sprung machen.
Ja,
deswegen, ja, und Cavs sind einfach gerade eben super, super stark. Genauso wie OKC. Also OKC hatte jetzt gegen die Magic gar nicht offensiv das mega krasse Game. Das hat mir gar nicht so gut gefallen.
Ja,
aber die nehme ich halt defensiv komplett aus dem Leben. Ich weiß nicht, haben die beste Defense der Liga? Muss mal ganz kurz nachschauen.
Ja, mit Abstand. Wow, 93 im Abstand.
Alter.
Genau, die lassen nur 94 Punkte zu. Das sind acht weniger als die Zweitplatzierten. Also du siehst gegen die kein Land. Warte, ich will das mal in voller Länge sehen. Also was die so für Spielergebnisse hatten. Warte, sage ich uns.
Das ist
die
verrückt.
Hatten, ich lese jetzt einfach nur vor, was die den Gegnern erlaubt haben. Ja, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen. Okay, also 87 Punkte, 95 Punkte, 104 Punkte, 93 Punkte, 114 Punkte, 92 und 86 Punkte.
Ja.
Also die haben einfach in 7 Spielen 5-mal das Team unter 100 Punkten gehalten in der heutigen NBA und 2-mal sogar unter 90 Punkten. Ja, die sind absurd. Man muss aber auch sagen, die haben gestern gegen Orlando gespielt und Orlando hat halt seit Banchero weg ist absolut eine Minus-Offense. Die Offense von den Magic ist so unglaublich schlecht jetzt seit Banchero weg ist leider.
Ja, man muss echt, das ist was, wo, wir haben heute noch gar nicht irgendwie so beste Moment und so gemacht, aber ist auch egal.
Ja,
das ist was mich echt nervt. Also diese Paolo Banchero-Verletzung, die wird die Saison der Magic so verfälschen und jeder, der vor der Saison seinen Tipp abgegeben hat, das wird hinten und vorne nicht mehr passen, ne? Je nachdem, wie lange der ausfällt, denn da sieht man jetzt dann doch auch ich mag Franz so unglaublich gerne, aber Franz ist nicht deine erste Scoring-Option und das wird er wahrscheinlich auch nie sein. Er müsste viel mehr Verantwortung übernehmen und Paolo Banchero fehlt gerade total, also auch in Crunch-Time, jetzt gab es keine Crunch-Time-Situation in den letzten Spielen, weil man einfach eindeutig verloren hat. Aber es ist halt dann einfach immer, was machen wir denn? Ja, gib Paolo den Ball.
Ja, genau. Ja, wie viele Possessions der für die Magic am Ende oft rettet, wo er super schwere Würfe nehmen muss, weil halt nichts irgendwie entstanden ist und er muss dann den Wurf nehmen und macht die dann auch noch. Das ist echt beeindruckend. Aber ja, das, wenn er dann auch noch wegfällt, also das sollte sowieso nicht deine Offense sein, dass er jedes Mal da super schwere Würfe nehmen muss gegen den Mann, weil einfach aus der Possession nichts entstanden ist. Aber wenn er das dann schon macht, dann hast du ihn wenigstens. Jetzt ist er nicht auf dem Feld und du merkst halt einfach, dass da gar nichts mehr geht. Ja, und dann starten sie halt gerade Tristan da Silva, probieren da natürlich viel rum, jetzt diese Lücke auch zu schließen. Das darf man auch immer nicht unterschätzen. Wir reden hier über einen Eastern Conference Contender, so, und der verliert plötzlich seinen Franchise-Player und startet dafür jetzt im Moment einen Rookie. Na, das ist dann nichts das ist nichts gegen Tristan, aber da geht's einfach darum, was für einen Qualitätsunterschied habe ich plötzlich von einem auf einen anderen Tag. Und das muss sich ja dann auch erst alles einspielen und so. Also man muss da vielleicht auch ein bisschen geduldiger sein, weil die Verletzung von Banchero ist lang. ja, 6 bis 8 Wochen, dann wird er reevaluated, also dann wird er neu angeguckt. Das kann sein, dass es dann nochmal ein paar Wochen dauert. Die Magic können ja jetzt nicht komplett zum Tanking-Team werden in der Zeit. Dafür sind sie ja auch zu gut. Aber sie müssen halt einfach Mittel und Wege finden, zu gewinnen. Und da gehört die richtige Rotation dazu, da gehört die Wurfauswahl dazu, da gehört Franz auf jeden Fall dazu, der jetzt einfach sagen muss, ey, geht mal alle aus dem Weg, so ungefähr, ich übernehme jetzt diese Offensive. Mhm. Und das sind einfach eine Menge Growing Pains, die da jetzt herrschen in den nächsten paar Wochen. Und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen geduldig noch sein bei den Magic, finde ich.
Ich glaube, es wird einen richtigen Downfall geben, solange bis okay. Paolo zurück ist, weil du hast es auch gerade eben gesagt, er hat so oft den Ball in der Hand, den seine Usage, ja. Der ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das ein Point Forward. Der ist eigentlich ein LeBron vor, weiß ich nicht, noch 8 Jahren oder sowas, so in dieser Rolle, wo man ja. sagt, er bringt den Ball nach vorne, er ist jemand, er hat natürlich nicht das Playmaking, aber ja, es ist halt danke. Immer, ja, mit LeBron braucht man sowieso immer niemanden vergleichen, aber ich wollte einfach nur so ein bisschen für die Einordnung, wie oft er halt auch den Ball in der Hand hat. Ja. Und jetzt sehe ich einfach gerade überhaupt niemanden mehr, dass wir beide haben eh immer gesagt, es fehlt ein Point Guard. So, jetzt hast du keinen Point Guard, jetzt hast du deinen Franchise-Player, ist gerade eben verletzt und jetzt hast du irgendwie lauter Rollenspieler, die auch ein ganz anderes Skillset haben. Keiner ist hier jetzt irgendwie jemand, der das Spiel leiten und lenken kann. Auch ein Tristan ist ja total unfair. Ein Tristan ist jemand, der geil ist im Catch-and-Shoot, der ein super Cutter ist und der ein solider Verteidiger ist. Und Tristan ist ja kein Paolo Banchero, dem du sagst, jetzt drück ich mir mal den Ball in der Hand und mach mal bitte. spiel mal Point Forward. Du kannst mir bitte aus dem Pick-and-Roll aber schon 1,1 Punkte pro Possessions rausholen.
Ja, genau.
Das funktioniert ja nicht. Und so Spieler wie Cole Anthony, der kann das auch nicht. Also der es noch am ehesten kann, ist Franz. Und da würde ich vielleicht versuchen, dass ich Franz jetzt wirklich versuche reinzudrücken. Weil das könnte für seine Entwicklung ein riesengroßer Schritt sein. In den Playoffs. Ey, das würde so einen Unterschied machen, wenn der Gegner einfach sich nicht drauf einstellen kann. Jetzt bringt immer Paolo Banchero den Ball nach vorne. Sondern es kann halt auch Franz. Und deswegen hoffe ich, dass Jamal Mosley da ein bisschen versucht, ein bisschen Druck dahinter zu bekommen. Weil ich glaube eigentlich, dass Franz das schon kann. Aber er traut sich nicht so wirklich. Ja, aber offensiv ist es halt, also so gut auch die Magic Defense sein mag, das kriegst du, glaube ich, offensiv einfach nicht kompensiert, weil da fällt dir einfach, was hat denn Paolo Banchero geaveraged, bis er jetzt verletzt war? Wahrscheinlich auch fast irgendwie 30 Punkte oder so, oder? Guck mal ganz kurz nach.
Ja, also.
Ich schau.
29,9 und 5. Ja, 29,9 und 5 haut natürlich schon rein, vor allem die 5,6 Assists und er hatte 50 aus dem Feld, 34 von der Dreierlinie.
Ja. Genau, ja, das ist
natürlich. Und er ist halt 2,8 Meter und 113 Kilo, also da kommt halt auch eine Power und eine Masse, wenn der zum Korb geht vor allem. Ja, ja. Das ist einfach
11,8 Mal ging der an die Freiwurflinie bisher, also.
Ja, und trifft aber nur 64%. Also irgendwie, das ist gerade so ein bisschen einer meiner Beobachtungen, weil ich halt so viel mir Highlights angucke und so viele Boxscores auch immer lese. Ey, du musst mal drauf achten, keiner in der NBA kann mehr Freiwürfe werfen. Also wie viele, wenn du in die Boxscores gehst und du oder in deren Spielerstatistiken jetzt über die Saison bisher die ersten paar Games, ey, wie viele da irgendwie bei 50-60% rumgammeln? Einfach so normal, so wie jetzt jemand wie Banchero, als ob du jemals gedacht hättest, Banchero schießt 64% Freiwürfe.
Ich weiß es auch bloß, weil ich viele von den Spielen gesehen habe und da kriegt man ja mit, wenn jemand an der Freiwurflinie steht und das läuft nicht. Aber so, wenn ich jetzt nur Highlights anschauen würde, würde ich sagen, ja, der trifft schon seine 75 bis 78, hätte ich jetzt so gesagt.
Ja, locker. Ich hätte sogar gesagt 80, 85.
Naja, da sind wir weit von entfernt. Ja. Deswegen, okay, Magic, kurz eingeordnet, abgehakt, OKC, wir beide haben, glaube ich, nicht umsonst in unserem Power-Ranking auch gesagt, das ist der Top-Favorit auf den Westen, den zu gewinnen. Du merkst einfach die Tiefe, du merkst die Qualität. Du musst mal überlegen, das ist nach wie vor, das ist immer noch das jüngste Team in der NBA. Das ist Wahnsinn.
Sind sie nicht OKC?
Nee, OKC ist das jüngste Team. Habe ich gemeint.
Okay,
ist das jüngste Team.
Ich dachte irgendwie, wir sind gerade noch bei dem Magic.
Genau. Dann Chet Holmgren sieht unglaublich gut aus bisher in dieser Saison. Gefällt mir mega, mega gut. Defensiv und offensiv. Sein Umschaltspiel, Rebounding. Der Dreier ist immer noch nicht so ganz bei dem, wo ich ihn eigentlich sehe. 30,8%. Lou Dort spielt eigentlich gefühlt wie letzte Saison, trifft den Dreier gerade mit 48,4%.
Ja.
Da denkst mein du dir Mann. Auch, ja. Aber hat er in den Playoffs dann leider nicht bestätigen können. Deswegen ist es immer noch so, auch wenn die jetzt da durchmarschieren, müssen alle erstmal beweisen, dass sie das halt auch in den Playoffs können. Deswegen bin ich da noch etwas vorsichtig, nicht skeptisch, wenn es um die Playoffs geht. Aber ansonsten, ja, du hast Jay. Und Jay ist jetzt nicht mal irgendwie bei 35 Punkten unterwegs. Der Average gerade 25,7 Punkte. Weil er auch gar nicht mehr, er muss gar nicht jetzt irgendwie dieser Ich-mache-nur-noch-alles-alleine-Typ sein.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Ansonsten, Rollenspieler funktionieren. Isaiah Joe, 42,5% von draußen. Aaron Wiggins gefällt mir mega, mega gut, wenn er auf dem Feld steht in seinen Minuten. Alex Caruso ist noch gar nicht angekommen. Witzig. Da redet auch irgendwie keiner drüber.
Aber ich sag dir warum. Und das ist mein Take auch zu deiner Playoff-Bemerkung gerade, dass die das erstmal in den Playoffs bestätigen müssen. Ich finde halt, die Mannschaft ist so tief, dass das sogar, egal ist ein hartes Wort, aber ich sage nicht, es ist egal, wie Lou Dort wirft, aber ey, sollte Lou Dort gar nicht funktionieren, ja? Ey, dann werfe ich halt Alex Caruso rein. Weißt du, was das für ein Luxus ist, zu sagen, ja, okay, ich habe den einen 3-and-D-Monster-Spieler, der funktioniert nicht. Ja, okay, dann werfe ich halt Alex Caruso rein, der schon Champion wurde mit den Lakers und einer der gefeiertsten 3-and-D-Spieler der letzten Jahre ist. Dann nehme ich halt den. Weißt du, und deswegen, glaube ich, juckt es auch im Moment niemand, dass vielleicht bei Caruso die Leistungen noch nicht so stimmen oder dass Hartenstein noch nicht mal eine Minute gespielt hat, weil er verletzt ist. Das Team ist so tief, die sind fast too big to fail. Die sind too deep to fail. Die können gar nicht failen, weil wie viele Spieler sollen denn alle reinscheißen in den Playoffs, dass du sagst, ja, okay, und jetzt sind wir schlecht. Weißt du, jetzt haben wir ein schlechtes Team. Das kann gar nicht passieren, dass so viele Top-Spieler alle eine schlechte Playoff-Serie spielen. Das geht gar nicht von der Masse her an Leuten, die du hast.
Das stimmt. Und ab nächster Saison ist ja dann auch noch Cooper Flagg mit dabei. Also dann ist...
ja, Clippers Pick. Ja, und wen sie auch noch haben, ist ja Nikola Topic. Den haben sie ja gedraftet und den haben sie auch noch. Der ist aber das ganze Jahr verletzt. Also ey, es hat noch nie ein Team gegeben, glaube ich, was so stacked war wie OKC gerade.
Im Fußball gibt es ja ganz, ganz viele Vereine. So, die haben ja so Bayern München 2, Stuttgart 2, Dortmund 2.
Ja.
Genau,
ja,
richtig. Stimmt. Und ich glaube, OKC macht auch, die machen einfach bei der Expansion mit... Und sagen, wir machen einfach OKC 2. Also wir expandieren, wir bleiben einfach an unserem Ort und machen noch ein zweites Team auf. Sam Presti hat ja wirklich genügend Picks, um ein zweites Team aufzumachen. Das wird dann, es wird dann angeführt von Topic, Cooper Flagg und so. Das ist dann die.
Das ist einfach so deren Farmteam, wo sie sich ab und zu einen Spieler rausziehen.
Oh Gott,
das ist so absurd, was da in OKC abgeht. Und dass die diesen Clippers-Pick haben, ey, Wahnsinn. Aber die Clippers sind gar nicht so wack.
Nee, also ich finde die Clippers
ziemlich...
Die
sind voll oft in engen Spielen. Ich gucke mir gerne deren Crunch-Time an. Ich finde Norman Paulus richtig geil. James Harden. Ich habe jetzt nicht alle Stats nachgeguckt, aber wenn ich James Harden sehe in der Crunch-Time, denke ich mir schon immer als anderes Team, fuck, bei dem will ich nicht, dass er den Ball in der Hand hat. Super, zwar lange auf der MVP-Leiter, also die liefern schon.
Ja, also sind für mich vielleicht sogar mit die Überraschung, weil ich einfach dachte, dass es viel, viel schlimmer aussieht.
Ja.
Die stehen jetzt gerade bei, jetzt hatte ich sie gerade, 3-4, genau. Haben jetzt heute Nacht auch wieder. Ja, die Spurs heute Nacht auch wieder. Hey, die führen mit 26 und verlieren dann am Ende noch mit, weiß ich nicht.
Aber das war mir irgendwie so klar. Ich habe nicht wirklich an die Spurs geglaubt, weil die Spurs haben so viele Probleme, das gibt's gar nicht.
Ich bin froh, dass wir die Spurs noch nicht so hoch gerankt haben vor der Saison. Dass wir gesagt haben, hey, haltet mal noch den Ball flach. Ja, das
war ein guter Call von uns.
Ja. Nicht so guter Call, die Warriors. Okay. Was geht bei denen ab, Mann?
Warriors. Ja gut, kannst du mir vor der Saison garantieren, dass Buddy Hield die Prime-Version von Klay Thompson ist?
Wir haben alles falsch gemacht. Wir hätten den an die 10 packen müssen. Devin Booker, Anthony Edwards und so weiter. Was suchen die da? Buddy Hield hätte da reingemisst.
Buddy Hield schießt aktuell über 50% Dreierquote bei 10 Versuchen. Legt 22 Punkte im Schnitt auf. Der spielt wie von einem anderen Planet gerade. Der ist, glaube ich, so happy. der ist wie so ein Fisch, den du das erste Mal in den Ozean bringst, nachdem er jahrelang in einem Aquarium war. Oder ein Vogel, der jahrelang im Käfig war, darf das erste Mal fliegen. So spielt Buddy Hield, finde ich, bei den Warriors. Der ist so unglaublich happy in diesem System. Der hat so viel Freiräume. Der zieht zum Korb, der dankt in den Spielen. Der ist richtig, der ist mit einer Spielfreude ausgestattet. Die habe ich lange nicht bei dem gesehen.
Ja. Ich muss mir bei den Warriors, ich wünschte, ich könnte jetzt schon was dazu sagen, vielleicht kannst es du, ich muss mir bei den Warriors mal die Defense, ich habe mir echt nicht viele Spiele angesehen bisher, warum sind die defensiv so gut? Das ergibt für mich keinen Sinn, weil Buddy Hield ist kein guter Verteidiger, das restliche Personal drumherum ist jetzt auch nicht irgendwie elitär, warum sind die so, okay, man muss sagen, die haben gegen die Blazers gespielt, die haben gegen die Jazz gespielt, Clippers, Pelicans, Rockets, Wizards. Sind jetzt vielleicht nicht die Übergegner mit dabei gewesen.
Nee, safe nicht.
Aber ich denke mir, woher kommt bitte diese Defense? Da muss ich mal ein bisschen drauf schauen. Ja. Ich habe bisher, glaube ich, erst ein volles Spiel der Warriors gesehen und dann kann man sowas leider nicht beurteilen und bewerten. Ja.
Genau, also sie haben die zweitbeste Defense aktuell in der NBA hinter OKC und ja, man muss schon, glaube ich, hier hart auf die Gegner verweisen. Also du spielst halt gegen Utah, die hältst du bei 86 Punkten. Du spielst gegen New Orleans, die hältst du bei 89 Punkten. New Orleans, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Spiel schon der Fall war, aber ziemlich sicher haben einfach, weil ich gucke schnell im Boxscore nach, aber die haben ja so viele Verletzungen in New Orleans. Ich glaube nicht, dass die da mit ihrer A-Mannschaft, ja, die hatten da schon die ganzen Verletzungen. Also
ja, kein Trey Jones, kein DeJounte Murray und so weiter und so fort.
Genau, also der einzige wirkliche Start. Naja, Zion hat gespielt, okay, von mir aus.
Ja,
und Brandon
Punkte.
Ingram hat auch gespielt. Ja, aber ey, du musst den erstmal bei 12 Punkten halten. Also das ist zumindest schon eine Leistung. Aber ja, die Saison ist noch sehr, sehr jung. Du hast zweimal ein Team bei unter 90 Punkten gehalten. Das können nicht viele Teams von sich behaupten. Und dann, ja, hast du halt einfach auch noch gegen Portland gespielt. Die hast du auch voll weggeklatscht. Portland mit 40 Punkten Unterschied. Und so ergibt sich dann halt schnell, gerade am Anfang der Saison, so nach 7, 8 Spielen, ergibt sich halt schnell mal auch so ein Ranking, wo du relativ weit oben bist. Das kann sich auch alles wieder ein bisschen relativieren. Also die werden wahrscheinlich nicht die zweitbeste Defense der NBA halten. Aber ja, es ist ein Mix aus, ey, sie spielen überraschend besser, als ich dachte, vor allem auch ohne Steph. Aber ich will es auch echt, und es klingt jetzt eigentlich komisch, weil ich feiere die Warriors total. Ich mag total dieses neue System oder diese neuen Spieler in dem System, besser gesagt. Ich mag das total. Ich liebe die Buddy Hield-Explosion. Aber jetzt mal ganz ehrlich, halt, die haben wirklich schwache Gegner gehabt, die meiste Zeit. Und das sollte man vielleicht dann nicht zu krass gewichten im Moment. Aber ich freue mich für sie. Das Standing ist cool. Offense und Defense sehen sehr gut aus. Aber lass sie mal jetzt den Stretch zum Beispiel spielen. Schau mal ihre nächsten 5 Spiele. Und da haben sie Boston, Cleveland, OKC, Dallas, Memphis. Lass das vielleicht mal sehen. Und wenn wir die 5 Spiele gesehen haben, dann kann man wirklich ein Statement setzen und sagen, okay, das ist eins der Top-Teams im Westen. Oder das war jetzt einfach am Anfang ein bisschen Schedule-Glück. Und jetzt gucken wir mal, wie sie gegen die Contender gestanden haben. Naja, nicht so gut. Und dann sind sie irgendwo im Mittelmaß. Und alleine das wäre ja schon eigentlich ganz wünschenswertes Ergebnis, dass sie zumindest irgendwie die mittlere Position halten in der Western Conference.
Ich sag dazu bloß, erinnert ihr euch noch vor 2 Jahren, als die Utah Jazz mit 10-0 reingestartet sind? Deswegen.
ja, aber das ist nicht das Warriors-Level. Die sind nicht das 10-0er Jazz-Level.
Nein, man muss wirklich am Anfang, auch wenn das einem immer super schwer fällt, einfach noch abwarten. Das Schedule, so die Anfangsphase. Da werden sich noch ganz, ganz viele. Buddy Hield wird auch wahrscheinlich nicht, ich hoffe, er straft mich nicht, lügen, jetzt nicht über 50% über die ganze Saison schießen. Mhm. Was ich gerade eben gesehen habe, dass Melton hat noch gar kein Spiel gemacht für die. Weiß gar nicht, was der hat, die Anthony Melton.
Die Anthony Melton hat kein Spiel gemacht, gar keins.
Ich dachte, ich
habe den sogar einmal gesehen.
Warte, ich schaue. Drei Spiele hat der gemacht.
Ja, genau.
Aber dann waren die letzten Spiele, glaube ich, alle nicht dabei.
Das kann sein.
Ich gar nicht mitbekommen, was der für eine Verletzung hat. Ja, gut. Dann, ey, wir haben heute über so viele Teams gesprochen und könnten jetzt noch weitermachen, weil auch die Suns stehen überraschend gut da, aber wir brauchen ja natürlich auch noch irgendwas für den Fragen-Podcast am Freitag und vielleicht auch für nächste Woche noch. Die Rockets finde ich auch ein spannendes Team.
Die Rockets sind super,
Genau, da kann man mal drüber sprechen. Nets haben wir heute mal so ganz kurz angerissen mit Dennis, die stehen bei 4-4. Wird nächste Woche vielleicht mal ganz gerne über die Knicks sprechen, weil mir das irgendwie noch nicht so wirklich gefällt.
Muss was langsam da sein.
Genau. Hauptsache, wir reden nächste Woche nicht über Philly und die Bucks. Außer die gewinnen jetzt die nächsten 4 Spiele. Dann gibt's nächste Woche den großen Sixers und Bucks Podcast.
Nee, ich kann sie ehrlich gesagt gerade selber nicht mehr hören. Also ich bin jetzt an dem Punkt bei manchen Teams, wo ich sage, ey, jetzt spielt einfach mal 10 Spiele, damit wir jetzt sehen, was wir so in der ersten Phase der Saison gesehen haben, ob das jetzt quasi ein Ausreißer ist oder ob das jetzt wirklich eure Tendenz ist für die ganze Saison. Ja. Und das sehe ich gerade bei vielen Teams. Wir haben es gerade bei den Warriors zum Beispiel besprochen und auch bei vielen anderen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt eine Idee, wer ihr gerade seid. Aber bestätigt ihr mir das jetzt über den Rest der Saison oder über die nächsten 5 Spiele alleine? Weil wir reden hier echt über die kleinsten Sample Sizes. Muss man einfach sagen, ey, bei 7-8 Spielen, das ist einfach wirklich, wirklich wenig. Aber ich finde es trotzdem cool, dass wir so viele Themen heute aufgegriffen haben und so ein bisschen vielseitiger Pott dadurch entstanden ist, glaube ich.
Genau, weil es wird dann später wieder etwas... Ja, da haben wir dann bestimmt mal wieder irgendwelche großen Themenblöcke mit dabei. Da geht es dann bloß um ein Team. Und jetzt heute, vor allem wenn alle 30 Teams spielen, dann willst du ja auch irgendwie über alle Teams gefühlt sprechen. Was wir jetzt heute auch gar nicht geschafft haben. Haben wir nicht über die Kings geredet, nicht über die Heat geredet, über, weiß der Geier wen. Aber gut.
Über die Hawks. Ich finde die Hawks irgendwie spannend, weil die so viel Talent haben. Das finde ich irgendwie interessant.
Ich finde kein Team unspannender als die Hawks.
Ehrlich? Ah, krass. Ey, nee, da sind wir anderer Meinung. Ich finde die Hawks irgendwie richtig geil. Also ich gucke die voll gerne tatsächlich. Macht Spaß. Ich finde auch die Pelicans mega spannend, aber die haben halt so viele Verletzungen, das ist echt bitter. Die sind so ein bisschen die neuen Grizzlies geworden. Grizzlies haben aber auch schon wieder mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Also ich sehe eigentlich immer nur so 2-3 Leute aus der Starting Five und sonst denke ich mir so, wer ist alles gerade für die Grizzlies auf dem Feld?
Ja.
Das ist auch ein bisschen schade, aber ja, das gehört halt auch dazu. Wie fit ist dein Team?
Ja. Wann geht der NBA Cup los? Ich schau gerade mal. Oh ja, geht ja. Ja, hier steht ja schon. Warriors gegen Mavs, 13.11. ist schon ein Spiel. Das bedeutet, nächste Woche geht's los. Also kann man sagen. Nächste Woche geht's los. Ich weiß jetzt nicht wann, ob am
Dienstag.
Nächste
Woche Mittwoch.
Nächste Woche Mittwoch anscheinend, ja, geht's los mit den. Ja. NBA Cups mit den Games. Da können wir übrigens auch mal die Gruppen durchgehen und tippen. Mhm. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das ist eigentlich auch voll das coole Thema. Kann man mal eine halbe Stunde ganz kurz über die Gruppen quatschen, was wir denken. Genau. Hast du noch irgendwas für heute?
Nee, ich habe nur gemerkt, dass wir keine Reels haben.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Genau. Aber irgendwie hat sich nichts... hier, die US-Wahlen.
Lass mal richtig, Herr Max, am politischen Talk jetzt teilnehmen.
Ja, genau.
Mit einem
richtig,
Reel über Trump. Ja, bitte. Nee, bitte nicht. Das freue ich wirklich nicht.
Ich bin froh, dass wir das immer wieder gesagt haben, dass wir da jetzt nicht die Experten sind. Aber wir wollten einmal nur ganz kurz drüber reden. Nee, müssen wir mal gucken. Vielleicht irgendwie Ja Morant, so, weil das ein geiles Highlight war.
Ach so, mit dem 360.
Genau, richtig.
Ja. Wir machen jetzt, Leute, ihr könnt, wenn ihr sogar wollt, könnt ihr jetzt schon abschalten. Ich mache das jetzt einfach noch mit dir hier in der Aufnahme. Sag mir mal nochmal dein Rookie, den du feierst. Ich stelle dir die Frage, du antwortest, dann antworte ich und dann haben wir dadurch nämlich schon mal ein geiles Bit.
Ach so, ja. Das machen wir jetzt mitten in der Aufnahme. Also, ist auch geil.
Okay, Max, also, obwohl die Rookie-Klasse bisher eigentlich nur enttäuscht, wer ist für dich ein Rookie, der dich beeindruckt hat?
Also bisher, und ich bin vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich ihn in Los Angeles gesehen habe, dort ein Connect, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Seine Laufwege, seine Körpersprache und der Wurf ist irgendwie der, wo ich am ehesten das Gefühl habe, der kann in einer NBA-Rotation funktionieren und ansonsten, auch da bin ich natürlich biased als Deutscher, wenn Tristan das Silva gut spielt bei den Orlando Magic, genau, das sind gerade eben so meine beiden Favorites. Wie ist bei dir?
Okay, dann picke ich Alex Saar, der Number 2 Pick bei Washington, einfach weil der eine krasse Defense spielt, die jetzt schon NBA-ready ist, averaged weit über 2 Blocks, 2,8 zuletzt, was wirklich sehr stabil ist Und ja, er ist in der Offense ein bisschen raw. Es sieht aber teilweise besser aus, als ich sogar erwartet hatte. Und wie gesagt, der ist halt vor allem für die Defense da und die sieht im Moment schon relativ stark aus. Und wenn ich auch mal die deutsche Brille aufsetze, dann gebe ich einen Shoutout an Ariel Hook-Porty, dem ich immer gerne zugucke, wenn er bei den Knicks Minuten bekommt. Und der jetzt sogar einen Vertrag bekommen hat bei den Knicks, also einen garantierten. Das ist eine schöne Story, finde ich, zum Abschluss. So, yes, Leute, und so macht man so nämlich ein Reel. Aus dem Nichts einfach geguckt.
So. Wer jetzt noch mit dabei ist, das sind sind wirklich die Ehren-Podcast-Hörer.
Das sind die wahren MVPs. Ja, ey, weil ihr müsst verstehen, wenn wir aus dieser Aufnahme rausgehen, dann, also so verstehe ich das zumindest, weil du machst es am Ende, dann beendet es immer direkt die Aufnahme halt. Also genau. Das ist dann einfach weg. Und deswegen, deswegen habe ich das jetzt hier schnell mit eingefügt. Dann haben wir zumindest ein Reel und das zweite gucken wir mal, ob wir noch eins finden.
Genau, richtig. Dann können Cutter sagen, hör mal den Pod 1 Stunde 40.
Hör mal den ganzen Pod durch.
Genau, richtig. Nee. Gut, Freunde, dann sind wir für heute raus. Ich fand das einen sehr, sehr schönen Mix in der Starting 5. Ja, viele Themen mit dabei. Auch. Dann hinten raus ganz viele Themen mit dabei. Nächste Woche versuche ich dran zu denken, dass wir mal wieder Spieler der Woche und so küren. Haben jetzt heute irgendwie indirekt auch gemacht. Ja, also die Moves von Ja Morant, da kannst du ja locker sagen, das ist der beste Moment vielleicht gewesen heute Nacht. Nervigste Moment hatten wir auch den einen oder anderen dabei. Vielleicht ein Philly und ein Bucks-Fan, die einfach nur genervt sind. Fertig ist das Thema auch abgehakt. Auch gut.
Genau.
Genau. Ansonsten, alle Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Donnerstag geht der Fragenpost raus. Am Freitag ist die Aufnahme. Am Samstag kommt dann die Folge. Wenn ihr da Lust habt und seid noch nicht mit dabei, patreon.com/das5te Viertel. Ansonsten hat alle Main-Podcast-Hörer wieder nächste Woche Mittwoch. Das war's von uns. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.